Mic check, mic check. Ich bin Curly, ihr seid bei Terroir Adiletten. Neben mir sitzt Willi und heute zu Gast Stefan Landwehr und Andrea Kauk aus dem Famous Grill Royal, meinem Weineinstieg und dem Hotspot in Berlin. Terroir Adiletten kommt jeden Donnerstag zu euch überall, wo es Podcasts gibt und folgt uns mal auf Insta und Spotify und überall sonst, wo wir im Internet vertreten sind, dann freuen wir uns. Aber jetzt kommt Willi.
Auch ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite.
Hallo.
Hey Curly, ich bin heute so hungrig, wir müssen heute irgendwo hingehen essen nach der Aufnahme.
Ich hätte eine Idee.
Ja?
Grill Royal.
Der Geheimtipp.
So ein richtiger Geheimtipp in Berlin.
Mal wieder grillieren, ja eh immer gut.
Immer gut.
Ja.
Bock auf Garnelen, ich habe direkt Bock auf Garnelen jetzt.
Also wenn die Kellner nicht auf dich vergessen und so, ist das immer, immer leiwand. Ja, da erlebt man ja alles so. Aber du hast ja da angefangen zum Wein trinken, gell?
Richtig, ja. Ich wurde da von Stief Steffen Gottwald, dem Pleasure-Gründer, eingeführt in das Riesling-Game. Ich habe am Anfang überhaupt gar nicht gecheckt, weil was da in meinem Glas drin ist. Aber irgendwann hatte ich so einen Moment, wo ich dachte, oha, das schmeckt ja wie Sprite. Das ist ja richtig geil. Und seitdem bin ich irgendwie in diesem Wein-Game drin. Ja. Das war auf jeden Fall mein Anfangspunkt.
Ja, aber neben dem Grill gibt es ja noch ganz viele andere Projekte. So, nicht? Die haben ja das Le Petit Royal auch, dann munkelt man, dass es auch irgendwann Grill Royal Hamburg geben wird. Aber was für mich total super ist, weil neben der Freundschaft gibt es jetzt bald ein neues Hotel, das Chateau Royal nämlich. Sperrt auf, glaube ich, jetzt im September.
Direkt daneben?
Bitte?
Direkt daneben?
Nicht über die Friedrichstraße drüber, also in der Mittelstraße. Oder du musst über die Friedrichstraße drüber. Und da, wo früher das Dottier war.
Okay.
Und die Victoria Elias Dottier ist auch tatsächlich wieder dort in charge für die Küche.
Und dann gibt es doch auch noch, was du gerade gesagt hast, das Le Petit Royal?
Ja, das ist im Westen.
Was gibt's da? War ich noch nie.
Ja, da ist ein bisschen mehr so französisch, ein bisschen mehr Menüküche, glaube ich, als nur einfach so Fleischbraten.
Okay. Dann gehe ich lieber in den Grill.
Ja, klar. Immer schön banal, Curly. Immer schön banal.
Ja, ey, back to basics, immer gut. Aber ja, im Grill erlebt man auf jeden Fall immer die eine oder andere nice Begegnung, muss ich sagen. Da haben man auf jeden Fall schon ein paar wilde Abende.
Ich glaube, also ich wäre mal wirklich gespannt, ob man das beziffern kann, wie viele Leute wirklich wegen am Essen hingehen oder um sehen und gesehen zu werden. Das ist schon immer so ein bisschen ein Schaulauf da drin. Und vor allem die Andrea, die da ja im Eingang steht, die Restaurantleiterin, ich muss ehrlich sagen, so geil vielleicht wie der Job ist, da vorne stehen und alle zu begrüßen, also ich möchte nicht haben. Also was glaubst du, wie viele Leute es da gibt, die irgendwie so meinen, ja, ich habe sowieso immer den Anspruch auf einen Platz und so weiter und es gibt ja nur begrenzte Plätze und ja, und dann ist ja, glaube ich, auch die Konstellation der Besitzer, Eigentümer, Geschäftsführer relativ komplexe, aber wir versuchen das heute etwas zu erklären, weil wir haben heute zwei Gäste aus dem Grill Royal.
Richtig geil.
Ja, nämlich über die wir gerade gesprochen haben, Andrea Kauk, die Restaurantleiterin, die seit Tag 1 dort an der Tür steht und ja, ich würde sagen, ist wahrscheinlich härter als Berghain, nicht? Das ist die härteste Tür bei uns tatsächlich.
Der
gemeinsam mit dem Gründer Stefan Landwehr, der auch mein Geschäftspartner ist in der Freundschaft.
Ja, perfekt.
Und die beiden am Tisch, glaube ich, ja, ich glaube, das wird lustig.
Voll, ich freue mich, dass sie da sind und was ich noch sagen wollte: Wenn ihr mal im Grill seid, achtet auch mal, oder auch in der Freundschaft, seht ihr überall auch richtig geile Kunstwerke. Und dazu habe ich heute auch ein paar Fragen, weil das hat mich beim ersten Mal auf jeden Fall geflasht. Du kommst da rein, da steht da einfach so ein Boot. Das ist ganz nice.
Achso, die Riva, ja, stimmt.
Das ist ganz geil.
Ja, ganz geil. Also, auf jeden Fall herzlich willkommen Andrea Kauk und Stefan Landwehr. 10 Jahre Mittealarm, Angeberei und immer wieder Heimatgefühle. Ein neuer Band feiert das Restaurant Grill Royal als zentrale Institution des Berliner Nachtlebens. Wunderbare Headline von einem Autor, den ich sehr schätze, dem Adriano Sack, der in der Welt zum 10-jährigen Jubiläum einen sehr super Artikel über das Grill Royal geschrieben hat. Heute könnt ihr ja erzählen, wie es so war. Liebe Andrea, lieber Stefan, schön, dass ihr da seid und mit uns heute über das Grill Royal und im Moment, wie lange gibt es das jetzt? 14 Jahre? 15 Jahre? 15 Jahre Grill Royal. Sämtliche Eskapaden erzählen könnt den Leuten, die uns zuhören. Warum sind wir heute hier? Wein trinken und Eskapaden lauschen.
Ja, Eskapaden gibt es ja in einem vernünftigen, gut geführten Lokal nicht. No. Und wenn, dann spricht man nicht darüber.
Dann wird es halt eine relativ kurze Folge wahrscheinlich. man muss ja die Menschen nicht beim Namen nennen, aber ein paar lustige Geschichten wären schon schön.
Ja.
Nein, ich glaube, was ganz wichtig wäre und interessant, Stefan, vielleicht fangen wir bei dir mal kurz an. Wenn du erzählst, also es gibt seit 15 Jahren das Grill Royal, wie ist das Ganze eigentlich entstanden? Entstehungsgeschichte, was gehört alles dazu, welche Menschen sind involviert und ja, was hat man zu erwarten?
Die Geschichte vom Grill fing mit drei Freunden an, also Stefan, ich, Boris Ratschun und Thilo Wermke. Wir wollten etwas zusammen machen. Und bedingt durch Boris wurde das natürlich ganz schnell zur Gastronomie. Dann haben wir ein Lokal gesucht, sehr, sehr lange. Wir haben eigentlich überhaupt nichts Anständiges gefunden. Ursprünglich wollten wir eigentlich nur ein ganz kleines Lokal haben, 20, 30 Sitzplätze. Und dann bin ich an einem Sonntag, in dieser Zeit bin ich angefangen, Fahrrad zu fahren, über die Brücke gefahren, über die Weidendammbrücke in der Friedrichstraße und habe da so runtergeschielt. Und habe diese wunderbare Fassade gesehen von unserem Grill Royal mit den schiebbaren Glastüren direkt an der Spree. Und wir haben eigentlich immer daran gedacht und ganz viel darüber gesprochen, dass das aussieht wie so ein Dampfer von hinten, wo man an der Reling steht mit einem Glas Champagner über den Ocean cruist und ein Gläschen trinkt und sich dann zurückzieht ins Lokalinnere, um zu essen. Und da haben wir das Lokal gefunden und dann ist das dann doch irgendwie ein bisschen groß geraten, was nicht meine Absicht war.
Wie viele Sitzplätze sind es denn dann geworden?
Das sind schon ganz gute 200 Sitzplätze.
Oh, krass.
Ja. Und
die man viermal am Abend verkauft.
Und damals hatte ich ein Bild von unserem lieben Freund Peter Deuk. Und das musste in diesem Fall daran glauben. Und das ist dann auf einer Auktion verkauft worden. Und mit dem da verdienten Geld haben wir den Grill Royal aufgebaut.
Also die Legende war, dass du ein Bild verkauft hast und mit dem Geld das Grill Royal finanziert hast.
Mhm.
Cool. Also du kommst auch aus der Kunst eigentlich, oder?
Ja, ich bin ja früher Bilderrahmer gewesen und das habe ich aber leider aufgeben müssen, weil die Verantwortung für den Grill vielleicht dann doch ein bisschen größer war als die für die Bilderrahmen. Und eine Bilderrahmenfirma kann man nicht alleine lassen, weil Mitarbeiter Bilder beschädigen könnten, wo man dann am besten selber mit dabei ist und die Arbeiten beaufsichtigt.
Also sozusagen, ich muss danach fragen, Entschuldigung. Das heißt, eine Firma, wo Leute ihre Bilder hinbringen und dann hast du die Rahmen dafür sozusagen extra gefertigt.
Genau. Ja. Maßangefertigte Bilderrahmen.
So wie hier gegenüber, ja, da gibt es auch einen Bilderrahmen und da ist jetzt schon ein Bild vor 6 Monaten, da habe ich das da hingebracht, also eins aus der Freundschaft. Und ich hoffe, es wird noch entdeckt, weil irgendwie rufe ich da jede Woche an, aber es wird nicht gefunden.
Okay, bist du sicher, dass es noch da ist?
Ja, ich gehe heute mal drüber nach dem Gespräch und schaue mal wieder nach.
Besser ist es.
Ja, das ist tatsächlich auch viel entspannter, Gastronom zu sein, weil diese Schwierigkeit hat, glaube ich, jeder Bilderrahmer. Und ich habe heute noch Albträume davon, wenn diese Riesenstapel von angelieferten Bildern, dass die auch richtig in die richtigen Kanäle kommen und wieder den Weg zurückfinden zu dem Kunden.
Findest du es entspannt, Gastronom zu sein? Die Andrea verzieht gerade sämtliche Mienen. Inwiefern bist du Gastronom?
Für mich ist es eigentlich stressfreier als damals die Bilderrahmung. Allerdings hat es natürlich auch immer damit zu tun, dass man in der Gastronomie Erfolg haben muss. Wenn du keinen Erfolg hast, ist es stressig. Pandemie war stressig. Weil man da ums Überleben gekämpft hat.
Ich glaube, wir trinken einmal, um die Kehle etwas zu befeuchten.
Jawohl, schön, dass ihr da seid.
Zum Wohl.
Cheers. Cheers.
Andreas, siehst du das auch so? Also ich als Gastronom kann sagen, bei mir ist es auch immer stressig, wenn sehr viel los ist.
Bei mir auch, tatsächlich.
Du bist ja irgendwie bekannt als die härteste Tür Berlins. Noch härter als das Berghain, glaube ich.
Wer sagt das?
Du bist ja vom ersten Tag an, glaube ich, im
Grill. Nicht ganz.
Nicht ganz.
Im zweiten Monat.
Okay.
Aber ja, fast.
Wo kamst du eigentlich her?
Wo kam ich her? Ich kenne Stefan aus dem Maxwell als Gast. Und danach war ich im Cibomato und noch in anderen kleineren Stationen. Und dann hat Stefan mich angerufen und hat gesagt, ich habe ein Restaurant aufgemacht, da hast du nicht Lust. Und ich hatte Lust.
Und so war das dann gleich Restaurantleiterin? Und
nee, ich habe als Kellner angefangen und nach, weiß ich nicht, 2 Monaten.
Ach, das weiß ich auch nicht mehr, aber Andrea hat dann ja... Andrea hat dann ja relativ, Andrea und ich haben relativ schnell gesehen, dass eine DIN A4-Seite Weinkarte nicht genug ist. Wie viele Positionen waren da drauf? Vielleicht 50?
Maximal.
Und wahrscheinlich weniger. Und dann hat Andrea, also die Weinkarte verantwortet, die wir heute auch haben. Und heute sind, glaube ich, ich denke mal, über 2000 Positionen da drauf.
Ja. Plus, minus.
Ja.
Je nachdem, was ausgetrunken wird.
So ja. Ähnlich, genau.
Und das ist schon ein Buch und da sind wir sehr stolz drauf. Das ist auch nicht nur, dass da eine Flasche irgendwo liegt oder wenn man fragt, dass es die Flasche nicht gibt, sondern das gibt es. Ja. Definitiv.
Und zu Beginn war das komplett wurscht. Da gab es irgendwie 50 Positionen, ein bisschen.
Na, mir war das nicht wurscht, aber man fängt an mit so etwas und muss sich ja auch reinarbeiten. Ne? Also wer kann sowas übernehmen? Also ich habe immer gerne Wein getrunken, aber so die große Ahnung hatte ich nicht. Und heute habe ich vielleicht ein bisschen mehr Ahnung. Ne? Und das muss man ja aufbauen. Ja, jetzt machen wir gerade ein Hotel auf, das Chateau Royal. Und da muss man sich auch einarbeiten, weil ich finde ja das eigentlich toll, wenn man nicht so die richtige Ahnung hat von etwas und sich einarbeitet, weil man dann das auch neu macht. Ja, also ich glaube, der Grill Royal, so wie der gemacht ist, ist schon irgendwie eine andere Form von Gastronomie gewesen. Heute ist es, wahrscheinlich fällt das heute gar nicht mehr auf, aber vor 15 Jahren war das schon etwas anders.
War das deshalb so erfolgreich, weil sehr viele Gastronomen sich gedacht haben, so wow, komisch, so haben wir davor ein Lokal noch nie gesehen, weil du hast ja ein Mega-Fable für auch so Innenarchitektur und ich glaube, du warst ja auch maßgeblich bei der Einrichtung beteiligt. Das hat schon, oder auch die anderen Lokale, in denen du involviert bist, das hat ja alles so seinen eigenen Charme und seinen eigenen Look. War das zu Beginn so irgendwie, was so super sexy war am Grill Royal? Oder war das die Lage oder alles zusammen? Oder, weil ich meine, Steaks gab es ja auch schon vor 15 Jahren. Und wenn die Weinkarte heiße 50 Positionen gehabt hat, wüsste ich jetzt den Grund nicht, warum ich mich da hinsetze. Ich meine, das war ja vor 15 Jahren auch nicht wirklich jetzt die angesagte Lage.
Ja, also das hat sicherlich mit dem Ort einmal zu tun, weil er ungewöhnlich ist. Wenn man da die Treppe runtergeht, dann verlässt man eigentlich den Alltag, vergisst hoffentlich die Sorgen und ist in einem Mikrokosmos, den man 2, 3, 4 Stunden für sich beanspruchen darf und genießen darf, dann ist es, sind die Lokale, die ich mit Boris gemacht habe, ja auch immer so, wie wir eigentlich gerne leben. Also meine Wohnung sieht jetzt gar nicht mal so anders aus. Ne? Oder meine erste Wohnung hat auch nicht so anders ausgesehen. Wie der Grill vor 15 Jahren aussieht und heute ja auch noch aussieht. Und beim Hotel haben wir jetzt zum ersten Mal eine Architektin genommen, Irina Krohmeier, die das mit ihrem Stil gemacht hat. Aber man sieht halt eine Handschrift von Leuten, die das einrichten. Und in dem Fall waren das Boris und ich. mit den drei Lokalen, die wir zusammen gemacht haben. Und ich glaube, dass das gefällt. Also zum Beispiel, wir haben die Sessel eingeführt. Es gab früher keine Sessel, nirgendwo. Es ist wahnsinnig gemütlich. Ne? Und die Bänke, dann die ganzen Nippes, ein bisschen Kunst, ja. Holz, warme Farben. Die Spree spiegelt sich in der Decke des Vorbaus. Also ich denke mal, den Leuten hat das gefallen. Ne? Und das ist unbedingt ein Grund, dass es erfolgreich war. Außerdem fanden sie es natürlich auch spannend, dass so zwei Leute da etwas machen, von dem man vorher nie so wirklich gedacht hat, dass sie das drauf haben. Ne? Und ich finde, Willi, was du gesagt hast, klar hat es früher schon Steaks gegeben, aber dieses Konzept, dieses Gastro-Konzept kommt ja von Boris. Und es ist ja eigentlich irgendwie wie in so einem ganz teuren Hotel in New York mit fegenden Grill-Room funktioniert hat. Das gab es bei uns ja gar nicht unbedingt. Aber in Amerika gibt es das, und zwar reichlich. Ne? Also reichlich will ich nicht sagen, aber schon reichlich. Ne?
Und auch mit dem offenen.
Also ich habe jetzt gar nicht so unbedingt ein Beispiel dafür. Im Steigenberg in Düsseldorf gab es früher, glaube ich, auch einen Grill Room. Ja? Und dann ist es auch neu gewesen, dass man aus der Karte einfach sich was rauspicken konnte. Man kann ja, also selbst als Vegetarier kannst du im Grill gut essen, weil es ist ja dieses Baukastensystem. Ich kann Kohlenhydrate frei essen, weil ich kriege keinen Teller, ja, sondern ich sage, ich hätte gerne Bohnen oder ich hätte gerne Salat und ich hätte gerne Fisch, ich hätte gerne Fleisch, blablabla. Die Soßen kannst du auswählen. Das ist so, wie wenn man in einen Kühlschrank reinfasst und sich das rausholt, was am heute Abend gut schmeckt.
Andrea wird gerade nervös, weil die nächste Achtergruppe reserviert und sagt, wir hätten heute gern das Baukastensystem. Weil eigentlich gibt es da ja nur noch Menü oder so irgendwie, nicht? Aber bei einer gewissen Gruppe. Aber gut, wird schon keiner anrufen und sagen, er hätte jetzt das und das gern. Wie siehst denn du das so? War das für dich damals auch alles so neu und so speziell?
Ja, es war schon eine andere Art von Gastronomie. Irgendwie.
Und warst du dann die dort, also den Wein dann auch geholt hat und das Ganze
am
mit
Anfang
der,
schon, ja.
Weil du schon Ahnung von Wein hattest. Hast du immer schon mit Wein gearbeitet?
Ich habe jetzt nie eine Sommelier-Ausbildung gemacht, aber ich habe immer gern getrunken.
Ja, das ist gut. Also ist ja auch super, wenn so eine Karte zustande kommt, weil ich finde, du stehst immer so ein bisschen. Wenn man sich jetzt diese ganzen Berliner oder deutschen Sommeliers anschaut, da gibt es ja immer so die klassischen, die man immer so erwähnt. Aber die Grill Royale Karte hat ja, glaube ich, beim letzten DWI irgendwie, also die war ja die beste Karte Deutschlands und nicht einmal, sondern schon ein paar Mal, glaube ich. Ne? Und wenn man dorthin geht essen, also es ist jetzt von meiner Warte aus nicht die innovativste Karte, aber wenn man sich die große Klassik anschaut, spielt die Karte ja alle Stücke. Also das ist ja wirklich grandios. Und man findet auch immer irgendwie was super Kalkuliertes, was man immer toll trinken kann. Also wenn jetzt alle sagen, das ist so teuer, nein, ist es nicht tatsächlich, weil man findet immer irgendwie die eine oder andere Position. Und man kann ja auch Freistil durch Burgund und Bordeaux schwimmen. Das ist immer hervorragend. Und deshalb, aber du gibst die eigentlich nie so mit dem Ruhm. Also dir ist es eigentlich relativ egal, habe ich immer das Gefühl. Das finde ich ja immer super sympathisch, weil du machst dann einfach die Karte und fertig.
Ja, inzwischen habe ich zwar noch ein bisschen mitzureden, aber ich habe es eigentlich abgegeben, gebe ich ehrlich zu.
An die anderen Sommeliers, oder?
An die Sommeliers. Der Nikolaus war auch von Anfang an sehr stark mit beteiligt, die Karte überhaupt aufzubauen. Ist auch schon seit 14 Jahren mit dabei, glaube ich. Hat bei uns seine Sommelier-Ausbildung, also während er bei uns gearbeitet hat, die Sommelier-Ausbildung gemacht und hat jetzt eigentlich die Mütze auf.
Okay.
Was die Kartengestaltung angeht. Nichtsdestotrotz haben alle damit
zu. Das macht mich sehr traurig, was ich da gerade höre.
Informationen sind noch nicht durchgedrungen zum Herrn Landler.
Nichtsdestotrotz haben alle Sommeliers ihren Anteil mit dran.
Ja. Ich habe mich einmal beworben im Grill Royale, ich wurde aber nicht genommen tatsächlich.
Aber nicht bei mir.
Doch?
Das ist schon saulang her.
Unter einem anderen Namen aber wahrscheinlich.
Da war ich noch in Schleswig-Holstein in der Fischerklause. Und dann kam ich da nach Berlin und habe mich in 3-4 Restaurants beworben und das Grill war auch dabei, aber irgendwie hat das nicht geklappt. Ich war gerade voll, das Boot ist voll. Ihr hattet nur ein Chefterrain gesucht anscheinend. Und dann dachte ich, so Chefterrain will ich auch nicht sein. Ja.
Ein was? Ein Chef?
Chefterrain, das ist so eine Bezeichnung.
Werbung! Aber stopp! Heute mal Werbung in eigener Sache.
So schaut's aus. Ihr kennt uns ja ziemlich gut, aber wir wollen noch viel besser wissen, wer ihr eigentlich seid.
T&A wants to get to know you. Wir wollen wissen, wer uns hört, dass wir noch geileren Scheiß für euch machen können. Klingt das gut? Ich find's schon.
Ich find's auch. Also wenn ich besser wissen würde, wer mir was Richtiges zum Trinken hinstellt, dann fände ich das richtig geil.
Ich würde sagen, klassische Win-Win-Situation. Deshalb geht mal direkt in die Shownotes, klickt da auf den Link. 5 Minuten von euch und wir können euch in den nächsten 100 Folgen was zurückgeben.
So schaut's aus. Also, Link in den Shownotes anklicken und 5 Minuten die Umfrage ausfüllen.
Ich würde sagen, Deal. Dankeschön.
Und im Service.
Für Service-Mitarbeiter. Ah, jetzt verstehe ich, du hast nur so komisch ausgesprochen.
Genau, ja.
Aber wenn man jetzt so eine Weinkarte von 50 auf 2000 Positionen aufbaut, geht man da irgendwie systematisch vor oder nimmt man da, was man kriegen kann, um, also natürlich ab einem gewissen Level, oder sagt man dann, okay, ich gehe jetzt erst ins Burgund, dann gehe ich.
Ich weiß gar nicht, ob wir uns damals so viel Gedanken darüber gemacht haben. Wir haben das so peu à peu einfach aufgebaut.
Und war das dann auch so, dass man manchmal...
Natürlich haben wir am, also was ich wirklich sagen muss, am Anfang hatten wir ganz wenig Burgund. Also ganz, ganz wenig, so weiß ich nicht, 3-4 Positionen vielleicht. Und Burgund haben wir eigentlich angefangen mit dem Aufbau, würde ich sagen. Wir haben dann mal 1-2 Reisen ins Burgund gemacht und die Region erstmal verstanden und die Weine verstanden.
Ich kann mich an 10-20 Reisen erinnern.
Ja, aber nach 1-2 haben wir angefangen.
Das ist ein Thema, darauf kommen wir später noch zu sprechen.
Reinreisen. Da hat uns unser Freund Sebastian Visantin sehr geholfen bei dem Aufbau der Burgunder-Karte.
Und erstmal das Heranführen an Burgunder auch. Ne?
Aber das ist ja eh smart, weil ich sage immer so, natürlich muss man irgendwie theoretisch alles wissen und können, so beim Autofahren irgendwie. Aber wenn man dann einmal in der Region ist und die Weine dazu verkostet, dann weiß man schon, warum das schmeckt, wie es schmeckt. Nicht? Mhm. Allerdings haben wir jetzt einen Champagner im Glas, der glaube ich auch vom Sebastian Visantin ist.
Was trinkt man denn?
Ja, was trinkt man denn? Wer hat denn Champagner mitgebracht?
Das ist La Closerie.
Ja, Chéron Prévost heißt der Winzer. Gibt es, glaube ich, seit ziemlich genau wie das Grill Royal, würde ich sagen. Vielleicht 16, 17 Jahre. Einer der Vorreiter von bio- oder biodynamischen Champagner, würde ich sagen. Beziehungsweise immer schon schwefelfrei. Hat, glaube ich, 3 oder 4 Hektar, vielleicht weniger. Pinot Meunier allerdings, 100%. Meistens nur, genau. Und jetzt in dem Fall ist das, wie es so schön genannt wird, das Red Label mit dem roten Und-Zeichen vorn drauf. Das wurde jetzt, das hat er danach erst eingeführt. Zuerst gab es nur La Closerie, das ist ein Stück mit Pinot Meunier. Und das ist so mehr oder weniger ein bisschen Traubenzukauf auch, damit es ein bisschen mehr für die Gastronomie gibt. Eigentlich ein hervorragender Champagner. Mega rar kriegt man nie. Ihr kriegt wahrscheinlich eine Riesenallokation, oder?
Da redet man nicht drüber.
Ich muss immer um jede Flasche betteln und kämpfen. Aber der mäuselt halt ein bisschen, oder? Hat so leichte, ich finde in der Nase super, am Gaumen hätte ich so eine leichte Bremse hinten rein. Wie findest du? Gut?
Also ich finde es gut.
So leichtes Mäuseln. Stefans Miene sagt
kommt
auch,
dass.
Ja. Ja, es passiert.
Manchmal
vielleicht ist halt kein guter Tag.
Man einen Wein, der, man kann ja nicht, wir reden ja nicht über einen Korken, sondern das ist eindeutig und unverkennbar. Aber manchmal trinkt man einen Wein, der dann, ich nenne das mal, nicht so gut drauf ist in der Flasche. Also, und wenn du dann die nächste Flasche genau dagegen halten würdest, wenn du den gleichen Wein nochmal da hast, dann merkst du es deutlich. Ne? Gestern habe ich es zweimal erlebt. Also kein Korken, sondern verschiedene Weine.
Ja, Kork ist keiner.
Sondern wo man einfach gesehen hat, das kann man nicht mehr unbedingt trinken.
Aber das ist gut, der Wein ist nicht gut drauf in der Flasche. Das klingt besser als Mäuse. Ja,
ja. Ist ja auch so ein bisschen ein Trendwort, Mäuseln gerade. Aber es passiert halt häufig, gerade wenn man so, glaube ich, sehr schwefelfrei arbeitet. Nicht immer, aber in dem Fall finde ich,
ja, ich kann wusste gar nicht, dass vergehen. Man zu 100% schwefelfrei arbeiten kann.
Naja, geht man das? Kann, ja sicher. Also nicht von den Werten her nicht, weil ja überall ein bisschen Schwefel drin ist, so. Aber man kann keinen Schwefel beifügen. No added sulfur dann. Hm. Genau, ja, das geht schon. Vor allem bei Schaumwein. Aber gut, also ihr wart dann in Burgund und dann ging es los mit der Weinkarte. Wo gab es denn dann die Kapazitäten? Ihr habt sie ja nirgends dazu gebaut. Oder gibt es irgendwo einen versteckten Stollen in Mitte? Oder wo, weil wenn man 2000 Positionen plus minus auf der Karte hat, sage ich mal, dann hat man ja mindestens jetzt 2 bis 3. Da kommen wir ja dann schnell mal, oder von Massenweinen natürlich wahrscheinlich noch mehr, da kommt man ja schnell mal irgendwo an die Grenze, dass man so 20.000 Flaschen irgendwo rumstehen hat. Wo ist denn das?
Das können wir leider nicht verraten.
Will jetzt schon den Tunnelbohrer angefragt.
Ja, ich weiß es ja, wo es ist, aber vielleicht, also sagt man nicht.
Na,
ja,
gut, aber wir haben einen ganz normalen Keller. Hinter dem Grill ist ja noch mal eine große Fläche für Kühlhäuser etc. pp. Und da gibt es einen Keller und da liegt das drin. Ja. Und das, was wir auch noch mal vorhaben, ist, wir haben ja hinten einen Parkplatz. Wir werden irgendwann mal diesen Parkplatz ausbuddeln und dann 400 Quadratmeter großen Weinkeller reinbauen, in dem man dann auch Weinproben machen kann.
Das hast du mir schon erzählt, als wir uns kennengelernt haben.
Ja, das braucht auch eine Zeit.
Eine Zeit.
Ja. Ich muss mir erstmal einen Bagger kaufen und einen Kipper und dann fange ich an. Ja. Aber das wird es geben. Ja. Weil jetzt ist es tatsächlich so, dass wir auch Lagerflächen haben, wo Weine stehen klimatisiert und altern, die jetzt noch nicht auf der Karte sind.
Wo ihr selber sagt, sie sind noch nicht so weit, dass wir sie auf die Karte
haben. Genau. Aber man muss ja ein bisschen, man kauft ja früh ein, sonst gibt es ja eh gar nicht mehr. Das Gute, sage ich, ist alles weg. Ja, und
wie ist denn das so mit dir? Also du bist ja schon Gastronom, aber eigentlich nicht operativ. Wie ist denn das immer so, Andrea, mit diesen Entscheidungen treffen? Was wird wann eingekauft? Wie wird es eingekauft? Kaufen wir das? Kaufen wir das nicht? Bist du so eigentlich immer der nervige, störende Pol, Stefan, der dann reinschreit von der Seite so, nein, das will ich jetzt nicht oder davon kaufen wir jetzt eine Palette oder du kaufst überhaupt eine Palette und sagst keinen Bescheid? Ich weiß ja, wie sowas ist.
Ich mische mich da überhaupt nicht an.
Echt?
Nee. Null.
Komplett rausgehalten?
Ich mische mich auch nicht bei der Küche ein. Also ich würde sagen, das Gericht schmeckt mir nicht und das würde ich verändern oder das würde ich runternehmen auch. Aber ich habe noch nie gesagt, den Wein finde ich aber dumm, dass ihr den eingekauft habt. Ja.
Du trinkst ihn dann einfach nicht.
Genau.
Bist du ein guter Gast eigentlich? Würdest du von dir behaupten, ein guter Gast zu sein? Ich
bin ein fantastischer Gast.
Also wenn du so von vorne nach hinten Wirtschaft durch den Grill Royal schreist, sind das?
Dann habe ich Hunger.
Ah.
Oder Durst.
Das ist legitim, finde ich.
Das sind so immer diese Owner-Qualitäten, die ich so liebe, gell? Das ist hervorragend. Also, gibt es einen Lieblingstisch für dich im Grill Royal, wo du selber immer gern sitzt?
Nö, eigentlich nicht. Ich finde, dass man im Grill tatsächlich überall sehr gut sitzt. Aber ich sitze natürlich meistens eher am Eingang, weil man, wenn man dann da ist, ja auch vielleicht mal einen Gast begrüßen sollte, den man kennt.
Wie war das denn mit den ganzen Kunstwerken? Waren die von Anfang an alle schon da oder hat sich das über die Zeit entwickelt? Waren alle sofort schon?
Ein Lokal, wenn es dann einmal gut gestaltet wurde, sollte man eigentlich niemals ändern. Ja. Müsste ein Lokal immer so aussehen wie am ersten Tag der Eröffnung. Und das machen wir eigentlich auch.
Und gab es da, war das alles persönlich von dir ausgesucht oder von eurem Team damals?
Von uns zusammen, ja, also damals zu dritt. Ja.
Der Berghandschall auch?
Ja.
Nice.
Ja.
Achso, der Berghandschall über der Küche oder
ja,
was? Du, was für Weine gehen am meisten eigentlich? Beziehungsweise.
Schwierige Frage.
Naja.
Kommt drauf an, wer da ist.
Genau. Also kommt drauf an, wer da ist. Es gibt eigentlich alles. Also wir haben wenig Kellerleichen, muss ich sagen.
Wann geht's los? Bei welchem Preis?
Wie meinst du, wann geht's los?
Ja, was kostet die günstigste Flasche?
32 Euro, glaube ich.
Glaubst du? Mhm. Aber weißt jetzt nicht, welcher Wein das ist, doch?
Chardonnay Weißburgunder von 30 Acker, würde ich mal
okay.
sagen.
Ja. Und was kostet die teuerste? Weißt du nicht?
Großes Schweigen.
Ja, Schwein.
Bisschen mehr halt.
Ja, wird wahrscheinlich Romane Conti oder sowas ja. sein, oder? Da gibt es ja immer ja, tolle oder, Allokationen.
Dovisa.
Wirklich?
Oder?
Sind die so steil kalkuliert? Wirklich wahrscheinlich, gell?
Trinkt man alle Weine, die man einkauft, bevor man die auf die Karte stellt?
Leider nein.
Aber schon den Großteil,
schöne,
oder?
Das ist eine schöne Frage, aber das geht leider nicht.
Aber ein Großteil schon, oder? Also nicht ein Großteil,
dass man... Wenn die Andrea am frühen Nachmittag einen Romani Conti verkosten würde, wäre ich wahrscheinlich sauer.
Ja, okay,
das wäre dann ein Punkt, wo ich mich einmischen würde ins Geschäft.
Ja, weil es am liebsten mittrinken würde, genau. Ist wahrscheinlich, oder?
Dann wäre es wieder okay. Ja. Aber da fällt mir gerade eine Geschichte ein. Romani Conti haben wir tatsächlich auf der Karte. Und jeder weiß ungefähr, was das auf einer Karte kostet. Und der war bei uns so gut kalkuliert, dass ein Gast den gekauft hat, bezahlt hat und gesagt, stell ihn noch mal weg, ich komme in ein paar Jahren wieder.
Echt?
Ja, und der steht da jetzt unter seinem Namen. Das weiß natürlich jeder. Und der ist bezahlt. Also der war so günstig, dass er ihn wahrscheinlich nicht kaufen hätte können. Krass. Weil es gibt ihn ja nicht.
Und jetzt reift er noch in seinem Namen weiter, bis er...
Weißt du noch, was für ein Jahrgang das war? 18 oder sowas, ja.
Also noch zu jung, dass man den trinkt, mehr oder weniger. Ich weiß nicht, Leute.
Ja.
Falls ihr euch jetzt fragt.
Jetzt haben wir noch einen nächsten Wein. Du hast ja schon gesagt, Burgund ist irgendwie wichtig. Das ist jetzt kein Burgunder, sondern ein deutscher Wein vom
Richard Österreicher genau. aus Franken.
Aus Sommerach. Warum hast du den Wein mitgenommen? Weil ich Österreicher bin und der Österreicher heißt, oder?
Nicht ganz. Also ich bin ein Riesenfan von Richards Wein und wir haben die auch schon sehr lange auf der Karte. Den Chardonnay, das ist sein erster Jahrgang, den er verkauft hat.
2016.
2016.
Chardonnay 2015 Rosbach.
2015 hat er ein ganz kleines Fässchen gehabt, glaube ich. Das ging aber nicht in den Verkauf. Das sind Chardonnay-Klone von Coche Dury.
Mhm.
Und das ist ein sehr, sehr feiner burgundischer Chardonnay.
Das ist ja auch so besessen,
also,
weil ich war einmal
nie
dort.
Kommen, wenn ich. Oder?
Nee, eigentlich nicht. Ist ja, Franken ist ja auch nicht unbedingt super bekannt jetzt für Burgundersorten, würde ich sagen. Aus Franken erwartet man andere Sachen. Obwohl, gut, rote Burgunder, ja, schon. Gut, weiß er dann auch. Aber Sommerach ist halt ein kleines Örtchen und ich glaube, der Richard hat jetzt auch nicht so einen Riesenbetrieb.
Nee.
Könnte ich mir vorstellen. Aber das ist ja so besessen. Ich glaube, der liebt über alles Burgunder. Wenn du mit dem mal über Burgunder redest, der erzählt dir alles, aus welcher Parzelle, was und wie. Also so richtig wahnsinnig. Ich war damals auf dem Weingut, ich glaube, das war 2017, 2016 oder 2017. Und da hat er mir von dem Fass erzählt, von einem 15er Fass. Und da haben wir das gekostet, da war es noch eine Fassprobe. Und es war schon relativ beeindruckend. Vor allem war es für mich beeindruckend, wie man überhaupt Klone von Coche Dury bekommt. Er erzählt es bis heute nicht. Ich weiß auch nicht, ob das tatsächlich stimmt oder nicht. Also, keine Ahnung.
Diese Arbeiten werden nachts gemacht.
Auf jeden Fall finde ich den Wein sehr gut. Ne? Der hat einen ganz, ganz feinen Holzeinsatz. Ja. Der ist super salzig, lang. Ist auch nicht so opulent, so wie man oft deutsche Chardonnays genau. hat, dass das irgendwie so auftragend ist. Und das ist schon, Schon cool. Und das kauft ihr immer schon Ewigkeiten im Grill, oder wie? Mhm. Weil eigentlich ist das ja jetzt wirklich das super bekannte Weingut. Oder nicht das, wo man im Grill damit rechnet. Weil eigentlich rechnet man bei euch ja immer mit Etiketten oder irgendwas super Bekanntem. Das ist dann schon irgendwie super, ne?
Ja. Ich weiß gar nicht, wann wir angefangen haben, mit Richard zusammenzuarbeiten. Der ist mir damals vorgestellt worden von einem Freund von Boris. Und da haben wir die Weine probiert mit Nikolaus zusammen und waren von Anfang an begeistert. Damals gab es Silvaner.
Sommeracher Katzenkopf wahrscheinlich, oder?
Ja, tolle der Katzenkopf, das hat er, glaube ich, alles noch nicht einzeln ausgebaut. Es gab Silvaner, es gab Spätburgunder Nummer 1, Cabernet Merlot.
Stimmt, ja.
Und der R-Cuvée. Das war's, glaube ich. Und Weißburgunder. Mhm. Weißburgunder Hölzlein. Oh.
Ja, wir hatten auch mal ein bisschen was von dem Chardonnay in der Freundschaft, aber ich finde das echt sehr, sehr guter Wein. Mhm. Vor allem wirkt der überhaupt noch nicht reif für einen 16er. Der wirkt nur sehr frisch, jung. Ja. Wird der Stefan auch sagen. Du musst da ein bisschen was trinken, Stefan. Darfst du dir mal nur das Glas anschauen?
An meine Zunge fließen lassen. Ja, sehr, sehr gut.
Was sind denn so eure Lieblings-To-Go-Weine, wenn ihr abends mal eine Flasche aufmacht? Habt ihr da so Favorites oder?
Oh nee, ich bin so unterschiedlich, was man trinkt. Ne? Ja.
Also bei dir findest du das unterschiedlich? Ich kenne dich ja jetzt schon ein bisschen. Wir sind ja auch Geschäftspartner, für alle, die es nicht wissen. Ich könnte jetzt, glaube ich, ganz genau sagen, was du sagst. Und ich finde das überhaupt nicht unterschiedlich. Du trinkst Weißburgund und Rot. Du trinkst auch Burgund oder Rhône. Und meistens Rhône, wenn Rayas draufsteht.
Curly, Wein, das Wörterbuch. Chateau Rayas. Das Weingut liegt im berühmten Gebiet Châteauneuf-du-Pape im südlichen Rhônetal. Die Weinberge umfassen 15 Hektar Rebfläche. Oha, davon sind 13 Hektar mit den Rotweinsorten Grenache Noir 90%, Cinsault und Syrah bepflanzt. Außerdem gibt es 2 Hektar mit Weißweinsorten. Seit der legendäre Winzer Jacques Renaud biologischen Weinbau eingeführt hat, ist hier alles ökologisch. Der Erstwein Chateau Rayas ist zu 100% Grenache und gilt als weltbester Wein aus dieser Rebsorte. Reimt sich, by the way, auch. Entsprechend ist er sauteuer, was Stefan Landwehr offensichtlich nicht stört. Für Normalsterbliche gibt es dann noch den Zweitwein Pignon, immer noch 600 Euro aufwärts. Notlösung ist dann der Côte du Rhône aus dem Hause Rayas unter dem Namen Fonsalette. Den gibt es in Rot und Weiß. Cheers!
Und gestern habe ich in Samoa getrunken, aus der Loire. Mhm. Und es ist wirklich ungeheuer unterschiedlich. Bei der Willi zum Beispiel, der ignoriert die Weine aus dem Bordeaux. Trinke ich auch sehr, sehr gerne.
Ich ignoriere die überhaupt
nicht. Das hat schon ein bisschen recht. Es wird schon ein bisschen aufgefallen. Du bist schon eher burgundlastig.
Ja. Finde ich auch lebendiger oft, außer wenn Bordeaux super gereift ist, dann finde ich das auch gut.
Und du, Andrea?
Ja, ich finde ja, dass man Bordeaux mittlerweile auch jünger trinken kann. Also gut 10 Jahre muss er schon irgendwie alt sein, aber man kann Bordeaux mittlerweile auch wirklich gut jünger trinken, weil das ja eigentlich der große Nachteil der Bordeaux-Weine ist, dass sie altern müssen, während man den Burgunder eigentlich schon nach 2-3 Jahren unbedingt trinken kann. Ne? Also, und ich glaube, die Winzer im Bordeaux haben auch gemerkt, dass sie ihn etwas knackiger ausbauen müssen, vielleicht, dass man ihn früher öffnen muss. Ne? Und ich neige zum Beispiel durchaus dazu, jetzt gute Bordeaux im Alter von 15 Jahren oder so, 2005er kann man unbedingt trinken, noch jünger. Ja. Also ich neige dazu, die durchaus in Anführungszeichen jung zu trinken. Also nach 10, 12, 15 Jahren. Mir schmeckt es eigentlich fast besser.
Hast du dir deinen Geschmack eigentlich so angetrunken oder gibt es irgendwelche Leute, die dir das alles einsagen?
Nö.
Und du dann drauf hörst? Weil, oder wie bist du zum Wein gekommen? Waren das Weinreisen oder einfach
Also Weinreis mit Sicherheit auch, aber durch, weil ich wahnsinnig gerne Wein trinke. Ne?
Für mich als Anfänger war die Frage, wie lange kann man denn ein Bordeaux trinken? Also wie lange könnte man den denn reifen lassen?
Den ältesten, den ich mal getrunken habe, das war 1873.
Okay, das ist lang.
Und du glaubst, dass der echt war?
Ja.
Also keine Fälschung.
Das war ein Mouton Rothschild. Nee, das war, also ich kenne den Menschen, der mir das eingeschenkt hat. Und das ist ein seriöser Samba.
Mhm. Und war das dachten aber viele Leute auch, die Weine mit Rudi Cornivian getrunken haben.
Ja gut, aber der hat so einen großen Keller und der hat jeden Jahrgang Mouton Rothschild. Also natürlich kann man mal, gibt es Fälschungen unterwegs, aber ich glaube, der Mann weiß, was er da macht. Und denke mal schon, dass das ein Originalwein war, logisch. Und das war eine große Mouton Rothschild-Verkostung. Und ja, das finde ich schon irgendwie interessant noch, weil Wein ist ja auch Kultur. Also ich sammle selber auch viel. Und Wein ist Kultur und man muss sich da so durch die Jahrhunderte schlucken, um das ein bisschen zu lernen. Aber jetzt kann ich natürlich auch sagen, dass der 1873er jetzt nicht unbedingt mein Lieblingswein werden würde.
Wird das schwierig, ist schon noch
sehr, sehr, sehr schräg, was da passiert.
Ist aber auch also sehr geil, wie viele Leute jetzt zuhören, die ihr Leben lang Wein machen, Wein studieren und Wein leben. Und wahrscheinlich nie die Situation kommen werden, solche Weine zu verkosten. Und dann kommst du mit so einer erlesenen Runde von Menschen, die sich das halt leisten können. Und wir so, ja, 1873 Mouton ist jetzt nicht unbedingt leiwand, aber musste halt auch getrunken werden. So in die,
also. Aber wenn es nicht geil war, wird er dann sagen.
Na natürlich, aber ich sage jetzt ja, für andere ja, Leute, das stimmt, das ist ja eine ist auch richtig.
Ne? Also das war ja vor der Reblaus, ne? das schmeckt schon anders, ne? Aber der Wein war jetzt natürlich irgendwie, das war schon ganz schön alt, aber ich habe mal einen 1900er Lafite getrunken. Der war knackig und jung. Ja, das ist schon unglaublich, was mit Wein passiert und was man mit Wein machen kann. Und wo das hingeht, also die Entwicklung jetzt zum Beispiel beim Wein ist ja hochinteressant. Ja. Dass man weg von der Frucht mehr zur Salzigkeit, zur Frische tendiert.
Ja. Ja, aber eigentlich war es ja mal so, nicht? Also diese Bordeaux, glaube ich, von denen wir sprechen, die hatten damals so eine Säure und so wenig Alkohol, dass die wahrscheinlich jung gar nicht trinkbar waren. Und deshalb hatten die dieses Alterungspotenzial. Ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, auch wenn Heiner Lobenberg damals gesagt hat, dass ich nicht recht habe, und er wird es heute auch wieder sagen, klar, er verkauft das Zeug ja auch, aber ein Neuner oder ein Zehner mit diesen 100 Backerpunkten, diese ganzen, ja, die werden nicht mehr 100 Jahre alt. Mit 14,15 Volumensprozent und einer Säure von relativ wenig, was sie haben, können.
Willi, da muss ich dich aber nicht auch daran erinnern, dass dich das eigentlich gar nicht interessieren darf. Du wirst ihn eh nicht trinken.
Ja, ich werde. Es wird sich nicht mehr ausgehen, nein, 70, 80 Jahre. Nein,
aber, das schaffst du nicht.
Ja, wahrscheinlich haut das nicht mehr hin, aber ich kann es mir auch nicht vorstellen. Also ich glaube schon, dass die Weine und auch wenn man da diese heute zum Beispiel an den 90er Bordeaux denkt, diese La Lagunes oder Talbots, 86 Talbot mit gerade mal 13 Volumensprozent, ist damals einer der geilsten 86er gewesen, obwohl 86 so hoch gepriesen wurde. Aber da gab es auch kleine Chateaus, die hervorragende Weine hervorgebracht haben. Also der 90er La Lagunes. Ich glaube, das hat nur 12,5 und das steht da und das kriegst du für kleines Geld. Das ist bombastisch.
Erklär mal kurz, was das mit dem Alkohol und der wenigeren Reifezeit auf sich hat. Also je mehr Alkohol, desto...
Nein, nicht unbedingt. Also es wird ja alles so ein bisschen wärmer, wenn man den Klimaspezialisten glauben darf. Und somit werden Weine auch dementsprechend reifer, weil die volle Reife ja gewollt wird. Also vor allem Parker hat das ja damals gesagt, ein Wein muss unbedingt vollreif sein, um viele Punkte zu bekommen. Und weil er halt maßgeblich verantwortlich war für den großen Verkauf und für den Markt, gab es natürlich ganz viele, die Weine dann so produziert haben, wie es seinen Gaumen schmeckt. Das heißt, volle Frucht, volle Reife. Und umso länger, dass du die Frucht hängen lässt, normalerweise ist es so, also ganz, ganz pragmatisch heruntergebrochen, desto mehr Zucker entwickelt die Traube, das heißt im Sinne dann auch mehr Alkohol und dann aber auch weniger Säure, weil sich die Säure in der Phase der Reife wieder abbaut. Und dann arbeitest du mit viel Holz, viel Extraktion und dann schmeckt das Jung schon immer sehr voluminös, opulent und vielleicht auch einladend. Aber ich glaube halt nicht, dass die Weine diese Reife erreichen werden. Also Reife in der Flasche dann. Kann ich mir nicht vorstellen.
Die Frage ist es, ob das so wichtig ist.
Richtig. Die Frage ist auch, ob man Wein überhaupt weglegen muss. Nicht? Also für uns Gastronomen, wir können uns oder wollen es uns ja oft gar nicht leisten. Die Händler auch nicht.
Ja, und was ich eben gerade auch gesagt habe, ich mag ja auch die Frische von Weinen sehr gern. Das hat man bei alten Weinen, kann man nicht unbedingt mehr von Frische sprechen.
Nicht? Selten. Aber also ich finde zum Beispiel dann so alte Weine, die so einen Knack haben, oft frischer als junge, die so opulent ausgebaut sind. Also gerade wenn wir von Bordeaux sprechen, da finde ich zum Beispiel Sachen aus 95, 96 heute frischer wie 10er.
Weil man bei 95 ja sogar sagen muss, dass es noch jung ist. Leider.
No. Ja.
Ja.
Das ist immer Auslegungssache.
95, 98, das fängt ja jetzt an zu öffnen. Aber ich glaube, dass man, was du eben gerade gesagt hast, ein 9er kannst du unbedingt öffnen jetzt. Schmeckt ja sensationell.
Ich habe vorhin nur gefragt nach den Lieblingsweinen, weil meine Weinreise sozusagen überhaupt erst im Grill angefangen hat, als der Herr hinter mir, Steve Gottwald, mich da mitgenommen hat. Und ich weiß noch, dass wir an dem Abend mit ein paar Weine getrunken haben. Ich glaube sogar auch ein Barolo von 61. Das war auch bis jetzt der älteste, den 64. ich oder 64. Ich da, ein bisschen jünger wie mein Vater, habe ich damals gesagt, das weiß ich noch. Das war auch bis jetzt der älteste, den ich getrunken habe. Aber wir haben da, ich habe da auch meinen ersten Kabinett getrunken und bekanntermaßen bin ich dem ja etwas verfallen, dem Kabi. Deshalb, ja, das ist mir damals erst bewusst geworden, wie Wein dann überhaupt schmecken kann, sozusagen, weil ich das bis zu dem Zeitpunkt nicht so als so divers wahrgenommen habe, wie es dann wirklich ist. Das ist schon beeindruckend, finde ich. Deshalb weiß ich immer noch so wenig, aber ein bisschen mehr jetzt schon, da ich an Willis Seite so viele gute Weine hier trinken darf. Aber ich sehe schon wieder einen in deiner Hand, Willi.
Ja, das ist vielleicht auch das Thema Freundschaft. Du bist ja, lieber Stefan, ein sehr guter Freund oder sehr gut befreundet mit dem Fritz Keller. Und wir haben jetzt auch einen Wein aus dem Haus, nämlich Spätburgunder 2008, also Franz Keller heißt das Weingut, Spätburgunder 2008 A. Ah. Kenne ich nicht. Musst mir erklären. Ich kenne nur die Weine vom Sohnemann, Friedrich Keller. Das Zeug.
Ja, aber Franz ist der Papa, den gibt es gar nicht mehr. Oh, der ist ja tot.
Ja, schon. Aber ich sage nur, aus der Generation die Weine, 2008.
Die 2008er hat natürlich noch Fritz gemacht und jetzt hat es der Sohn namens Friedrich
übernommen. Genau.
Alles mit F.
Ja.
Und 2008 ist natürlich super. Das gibt es nur noch selten. Und Fritz ist tatsächlich ein guter Freund von mir. Die habe ich immer Subskription gekauft für meinen Weinkeller, privaten Weinkeller. Und mit Fritz mache ich jetzt übrigens auch ein Grill Royal in Hamburg auf.
Das nächste Lokal.
Lokal. Und Fritz ist natürlich ein Weinkenner, wie es hier nur wenige in Deutschland gibt. Und auch ein Foodie, wie wenige es in Deutschland gibt. Und ich finde, dass das Weingut Keller mit die besten Spätburgunder macht. Und ich trinke das wahnsinnig gerne. Den habe ich mitgebracht.
Habt ihr auch ein paar auf der Karte? Mhm.
Aus Oberbergen, genau. Oberbergener Pascal.
Und ungeheuer schnell ausverkauft. Ne?
Sag mal, jetzt machst du noch ein Lokal in Hamburg. Wie viele Lokale sind es denn dann jetzt eigentlich?
8.
Wo, also, was ist denn los jetzt? Ist nicht irgendwann mal Schluss? Ich meine, könntest du nicht auch ein bisschen mehr chillen?
Ich chill ja immer.
Chillst du ja immer? Na, weil ich denke mir so, also irgendwann, also was der Drang, das ist ja auch bewundernswert, aber dieser Drang immer noch eins und noch eins, oder sind das so Sachen, die sich ergeben und du dann sagst, eigentlich ja cool. Eigentlich sind
das immer Sachen, die sich ergeben. Ja. Dass dieses Lokal, was wir da in Hamburg machen, die Immobilie ist an mich herangetragen worden. Dann habe ich natürlich, also Lokale werden einem oft angeboten, ne? Habe mir das angeguckt, wusste aber gar nicht, mit wem ich das machen kann. Und dann ist mir Freddy Schade, der da die Geschäftsführung macht und auch unser Partner ist von Fritz und von mir, ist mir eingefallen, dass der vielleicht der Richtige dafür wäre. Und dann haben wir gesprochen und der hat relativ sofort gesagt, mache ich. Und dann hatten wir plötzlich den Geschäftsführer, den Mann, der sich dafür einsetzt. Und damit geht das dann seinen Gang. Ne? Also ich würde niemals ein Lokal machen, weil die Location so schön ist. Man muss immer denjenigen auch haben, der es schmeißt. So sind wir ja, Willi, auch zusammengekommen. Ne?
Das stimmt, ja.
Wir hätten wahrscheinlich die Freundschaft wird es heute nicht geben, nur weil es da unten ein Kellerlokal gab. Ich bin da oft dran vorbeigegangen. Ich fand es immer ganz gut eigentlich, die Location. Weil das so eine irgendwie auch nicht so wirklich was mit Stadt zu tun hat, weil da wohnt niemand. Ne? Da ist am Abend nichts los und deswegen können wir da bis nachts um fünf draußen sitzen und jodeln. Und
das kannst du jetzt nicht offiziell sagen. Wenn hier das Ordnungsamt zuhört, sind wir dran. Oder?
Dann machen wir nochmal zu.
Ja, das finde ich aber auch so speziell an der Location, dass man irgendwie so im Niemandsland ein bisschen ist, weil da niemand auf der Straße ist abends. Das sieht man in Berlin gar nicht, dass so eine Straße so leer ist um eins. Also ich wohne in Kreuzberg, ich habe das mein Leben lang, also doch seit ich da wohne, noch nie eine leere Straße gesehen. Das finde ich auch immer sehr cool.
Gibt es da Lieblingslokale? Also, oder von, ich meine, du kannst es jetzt natürlich nicht sagen, weil du hast ja so viele Leute. Ja.
Jedes Kind wird gleich geliebt. Nee, die Freundschaft natürlich.
Nein, das ist ja gar nicht seins, das ist ja beteiligt. Nein, aber ich sage nur, ist das Grill, der Grill ist das Grill, oder?
Ja, schönes Lokal.
Wunderschönes Lokal. Aber war das, der Grill war das Erste, oder?
Das war das Erste, ja.
Und man lernt ja da bestimmt auch aus so einer Eröffnung oder aus so einem Projekt, die neuen Eröffnungen fühlen sich dann bestimmt anders an wie die erste oder bestimmt ein bisschen einfacher.
Ja, unaufgeregter, ne?
Ja. Und wird das in Hamburg dann genau gleich aussehen wie in Berlin? Wird es so gespiegelt sozusagen?
Kann ja nicht. Also wir haben eine völlig andere, das war an der Binnenalster, man sieht auch auf die Binnenalster rauf, davor ist aber die Straße. Aber der Grill ist natürlich einzigartig, weil er so flach ist. Tatsächlich will man ja nie ein flaches Lokal haben, also mit einer geringen Deckenhöhe. Aber im Grill fällt es gar nicht so auf, weil man sich nach draußen hin orientiert mit dem Blick. Die Bänke stehen auch eigentlich alle so, dass man eigentlich immer durch das Fenster in Richtung Fluss guckt. Und aber in Hamburg haben wir zum Beispiel eine ganz andere Deckenhöhe. Das ist sehr schwierig, ne? Das in den Griff zu kriegen. Da haben wir eine Deckenhöhe von, ich weiß gar nicht, ich schätze 7-8 Meter in dem vorderen Bereich und dann geht es in drei Ebenen nach oben. Da muss man natürlich was mitmachen. Ne? Auch was das Licht betrifft. Ne? Im Grill wird jeden Abend das Licht auf die Tischdecke ausgerichtet, weil wir genau wissen, wer kommt. Man reserviert ja. Und in Hamburg, natürlich, es gibt Lampen, die kannst du mit einer Fernbedienung ansteuern und kannst sie so einstellen, dass sie genau auf dem Punkt auf den Tisch landen. Aber die sind unbezahlbar. Ne? Und Licht ist ein ganz wesentlicher Punkt bei einem Lokal. Ganz, ganz, ganz wichtig. Ne? Wenn das Licht unangenehm ist, die meisten Menschen können das gar nicht formulieren, fühlt man sich unwohl und will einfach nur noch schnell essen und raus.
Ja.
Das liegt ganz häufig am Licht. Gemütlichkeit hat mit Licht zu tun. Ne? Mit Freunden am Tisch sitzt und du hast eine kleine Kerze da drauf. Man fing im Sommer draußen oder so und trinkst ein gutes Weinchen und isst was. Das macht eine wohlige Atmosphäre. Ne? Kerzenlicht ist zum Beispiel toll, aber man kann es niemals in einem Lokal benutzen. Ja. Aber wir wissen ja, wie wir uns zu Hause wohlfühlen. Ja, weil vielen Menschen ist es gar nicht unbedingt gegeben, das zu formulieren, weil sie es gar nicht merken. Sie merken einfach nur, dass sie sich unwohl fühlen. Ja.
Unterbewusst.
Genau.
Wie wichtig ist denn der Promi-Faktor im Grill?
Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich glaube, den Gästen ist das teilweise wichtig. Ne? Aber mir ist es total egal.
Echt?
Naja,
trägt das nicht unglaublich zum Erfolg von Grill Royal bei, dass halt mal ein, weiß ich nicht.
Ja, aber ein Gastronom kann ja nichts für seine Gäste. Ne? Also klar, von mir aus hole ich jetzt, wünsche ich mir jeden Abend 50 Hollywood-Schauspieler. Aber
ja, weiß ich nicht, viele Lokale in Berlin tun schon was dafür, dass die kommen. Die kennen natürlich die diversen Concierge in Hotels und sagen, hey, schau, hier hast du mal einen Hunderter, aber schick den halt zu uns.
Das machen wir, sowas machen wir nicht. Das gibt's null bei uns.
Gibt's was nicht?
Ja, das ist normal.
Ja, da muss ich Concierge werden. Oder?
Also bei euch kommen die einfach, weil die gern kommen. Weil ich meine, das ist ja schon, ich meine, jeder, das ist ja Berlin, jeder sagt immer, ja, uns ist das wurscht, wenn die Promis da sind und so weiter. Aber wenn man dann mal drin sitzt bei euch und man sieht die Promis, dann sieht man schon, dass von jetzt 170 Leuten, die da drin sind, 169 Köpfe auf den einen Schauspieler irgendwie gerichtet sind oder sonst irgendwas. Aber wenn man dann rausgeht und dann sagt, ja, Brad Pitt war heute hier, jeder so, ach wirklich, ja, das ist mir scheißegal, ob Brad Pitt da war. Und dann, aber wenn du einmal in die Runde schaust, jeder so, oh mein Gott, Brad Pitt, Brad Pitt. Das ist ja schon, damit wird man ja auch bekannt und irgendwie super. Und man merkt schon, dass dann irgendwie so Promi-Alarm ist immer, wenn man, also merke ich auch, ich gehe auch gerne in den Griller, wie ich ihn nenne. Und natürlich ist es dann lustig, wenn man dann so Leute da sieht. Also, nein, verneinst du jetzt mal ganz?
Mir ist es stoppe. Aber wir haben ja nichts, mein Gott, wir lieben alle Gäste. Ne? Wir haben auch eine soziale Türpolitik. Also es geht nach der Reihe und nicht...
Ist das so ein, fragen wir mal die an der Tür steht und ja, nicht gut, du, der dann die Hand ausstreckt, wenn die richtigen Leute dann drin sind. Stammgast
willst du nicht unbedingt abwöhnen, ne? Aber und wenn ein Stammgast willst du nicht abwöhnen, ne? Der kommt ja zweimal die Woche.
Klar, wie viele Stammgäste habt ihr?
Kann ich auch nicht sagen. Viele. Wir haben wirklich viele Gäste, die sehr regelmäßig kommen.
Schon im Tausend.
Teilweise mehrmals die Woche.
Und wie besänftigt man dann die zum Beispiel? Also wir haben ja auch viel Stammgäste und ich weiß immer, wie das ist. Man liebt Stammgäste, aber natürlich gibt es auch Stammgäste. Wenn die 5 Jahre regelmäßig kommen, glauben die, das Lokal gehört denen. Wir sind erst im 4. Jahr, deshalb gibt es das. Aber bei euch 15 Jahre, da gibt es ja sicher Leute, die kommen seit 8, 9 Jahren regelmäßig und die rufen dann an am Samstag um 15 Uhr und hätten dann gerne um 20 Uhr zu Primetime am Samstag einen Tisch. Und die sagen, ja, wir sind 6.
Irgendwas geht immer.
Fragen die dann überhaupt, ob sie einen Tisch kriegen oder sagen die, ja, wir kommen mal zu 6, Punkt aus, ciao.
Die meisten fragen. Tatsächlich.
Natürlich muss man fragen,
natürlich
geht
die meisten
jetzt nicht.
Fragen,
ne? Ja. Wenn man total jetzt haben wir eine große Berliner Messe, dann ist es halt mal auch so voll, dass vielleicht auch ein Stammgast gehen muss. Ne?
Er kommt später wieder.
Zum Beispiel.
Ich finde, ach schon, also man hat jetzt nicht die Garantie, es ist nicht wie der Club Grill Royal, dass man als Stammgast immer einen Tisch kriegt.
Oder? Es ist tatsächlich manchmal, wenn es voll ist, ist es voll.
Ich meine, vor 20 Jahren hat man nie einen Platz in der Gastronomie reserviert, sondern man ist einfach hingegangen. Ne? Heute ist es aber üblich, dass man reserviert. Ne?
Aber bei euch war das schon von Anfang an so? Oder habt ihr das einfach? Ja. Ist ja auch entspannter, um zu planen, oder? Also für alle einfach.
Die also Küche muss man auch. Tatsächlich auch in so einem großen Laden.
Ja.
Und dann nicht die Türen aufmachen und anfangen einfach.
Hast du eigentlich lang gebraucht, du bist ja wirklich eine Autoritätsperson durch und durch. Entschuldigung, wenn man ins Grill geht und du stehst einmal da, dann denkst du so, okay, komm, jetzt fahr mal. Es ist wie wenn man so ins Berghain geht, so ein bisschen. Und dann so, okay, muss jetzt ganz cool sein, ganz locker, am besten richtig angezogen und so. Was sage ich jetzt, damit ich ja einen Tisch kriege? Hast du da ein bisschen gebraucht oder warst du von Beginn an schon von deinen Jobs davor irgendwie so abgebrüht? Weil ich meine, ich kann mir vorstellen... Haben wir abgebrüht drüber? Extrem, ja, natürlich.
Extrem.
Das hast du dir gerade verknüpft.
Naja, da gibt es ja wahrscheinlich einen Haufen Typen, die stehen dann vor dir und denken sich, ja, was der ist so...
Ich finde, das war durchgegart.
Gib mir jetzt... Gib mir jetzt ein T-Shirt, wir sind da und wir schauen gut aus und wir wollen unbedingt sitzen. Also das ist so klassisch. Ich meine, du bist ja auch eine Frau, da kommt ein Mann irgendwie und der hat vielleicht auch eine Frau dabei, dann will er natürlich auch da jetzt einen Tisch haben, auf jeden Fall, weil sonst steht er ja doof da. Ich meine, muss man sich da oft total arge Sachen anhören oder geht's meistens?
Meistens geht's. Meistens geht. Also ein Großteil der Menschen ist tatsächlich freundlich, muss ich sagen. Aber es ist auch so, wie man in den Wald reinruft, so schallt es auch raus. Ne?
Ja, normal, klar. Kann ich mir vorstellen.
Tatsächlich so.
Aber so krasse Situationen, dass mal andere Leute dazukommen mussten, gibt schon auch. Schon. Ja, dann erzähl mal ein bisschen. Nein, ich will das nicht erzählen.
Aber wie findet ihr denn den Wein? Ich finde den sehr gut.
Ja, ist ein reifer deutscher Spätburgunder.
Ja.
Genau das. Ja, genau das war's. Also das ist in Würde gereift, hat immer noch Frische, aber ist total jetzt sofort erkennbar als deutscher Spätburgunder, was es auch ist.
Woran erkennst du das, dass er deutsch ist?
An der Frucht.
Also deutsch mehr Frucht.
Ja, mehr Frucht, aber ich finde, das hat so für mich so klassische badische Frucht halt, also ja. Wie Spätburgunder damals waren. Das hat so ein bisschen fast ein zu sehr einen Holzeinsatz, das merkst du immer noch. Also da wollte einer unbedingt großen Wein vinifizieren. Und das hat, wie gesagt, immer noch gut, immer noch frisch. Jetzt nicht groß oder sonst was, aber ein sehr schöner Spätburgunder. Aber jetzt nicht zu verwechseln mit einem Burgunder oder sonst irgendwas. Was ja auch gut ist, muss ja eigene Spätburgunder-DNA geben.
Siehst du das auch so, Andrea?
Also ich finde auf jeden Fall, dass er erkennbar ist als deutscher Spätburgunder.
Ja, sehe ich auch so. Aber ich trinke zum Beispiel wahnsinnig gerne deutsche Spätburgunder.
Ja, ich auch. Sonst würde ich wahrscheinlich auch nicht in Deutschland leben, nicht, wenn mir die Weine nicht schmecken würden.
Ach so, ist das bei dir?
Ja, sicher. Echt? Könntest du dir vorstellen, du würdest in Thailand oder irgendwo wohnen?
Ja.
Ja?
Du kannst aber Weine bestellen.
Ja, aber wenn es dort kein Anbaugebiet und nichts gibt, keine Weinkultur.
Okay, das geht mir zu weit.
Aber ich kann es ein bisschen verstehen. Ne? Ich meine, man verlässt ja ungern seinen Kulturbereich.
Ja, das stimmt.
Und der Kulturbereich hat natürlich nicht nur, also wie ich vorhin gesagt habe, Wein machen ist Kultur. Ne?
Außerdem ist es so überall schön, wo Wein Kunst wächst. Außer stimmt. In der Champagne.
Ja.
Das ist wirklich nicht schön. Leider.
Wie bitte?
Ich sagte, eigentlich ist es überall schön, wo Wein wächst. Das sind Champagne ist jetzt, nee, müsste jetzt nicht unbedingt, also wenn nicht dieses unglaublich gute Getränk daherkommen würde, müsste man eigentlich jetzt nicht in das Gebiet fahren.
Die Lou ist gerade da, oder?
Ja, die macht gerade dort ein bisschen was für einen Champagne-Produzenten. Gibt es auch noch einen Burgunder dabei? Also einen wirklichen Burgunder?
Das ist jetzt der Heads-Up-Test.
Ja, ich freue mich sehr. Das ist immer wieder das Gebiet, für das ich jetzt hier, wie soll ich sagen, verarscht werde, aufgrund deines tollen Wissens, weil ich ja gesagt habe, dass da 9 Grand Crus gibt, nämlich in Chevry-Chambertin. Es sind aber nur 8. Ja, das ist eines davon, nämlich Charme-Chambertin. 2013 von Géanté Pension. Ja, freue mich sehr darauf jetzt. Mag den Produzenten sehr gern. Das habt ihr schon immer, gell? Das ist so ein bisschen das Signature-Burgunder.
Ja, wir waren vor ganz vielen Jahren, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es die erste Burgundreise war.
Ziemlich am Anfang,
wir tatsächlich bei ihm. Und er ist auch unglaublich beeindruckend.
Ja. Der Wein oder der Typ?
Sowohl als auch.
Ist immer noch Familienbesitz, glaube ich. Ja, der ist nicht verkauft oder so.
Ja,
ist
halt so
wir haben den Cowboy getauft, weil er immer Cowboy-Stiefel trägt.
Und der Hof voll Harleys stand. Und
Ah, genau,
ja, du musst doch immer einen Cowboy-Schluck machen.
Sagen, Cowboy-Schluck. Dass das wirklich ein ganz bemerkenswerter, wunderschöner Weinkeller ist, den er da hat.
Aber du bist ja oft in der Burgund eigentlich, oder ihr beide?
Ja, wir waren öfter. Wir mal wieder. Länger nicht.
Und wie viel, dass ich das so einschätzen kann, wie viele Flaschen werden jetzt von so einem Wein also produziert? 500, 1000, 10.000? Billig?
Ja, ich weiß jetzt nicht einmal, wie groß die Domain ist tatsächlich. Also ich kann das jetzt von früher, aber ich meine, so ein Grand Cru aus Cham Chambertin, das ist jetzt nicht unbedingt der große, ich schätze mal so maximal 1.000 von einem Produzent.
Von dem?
Ja.
Das glaube ich auch nicht, dass das mehr
weniger.
Gibt. Ich schätze
weniger.
Weniger,
ne?
Weniger.
Hm. Ja, vielleicht, was wir da haben. Zwei Fassel.
Ich schätze auch so zwei Fassel vielleicht.
13 eigentlich ein voller Gurkenjahrgang im Burgund. Jetzt bin ich neugierig, ob da Jahrgang oder Winter bzw. Lage gewinnt. Dachte schon. Also immer doch.
Du hast gesagt, 13 wäre ein besonders gutes Jahr im Burgund.
Nein, ein Gurkenjahrgang.
Genau.
Das ist ein besonders nicht guter Jahrgang.
Ja. Bekannt unter
Grün-Essig-Gurken. Das ist schön, dass du das weißt und trotzdem die Flasche mitnimmst. Ich dachte ja immer, wir sind Freunde. Nein, Andrea hat mir explizit gesagt, du hast die Weine ausgesucht.
Das hat sie
ausgesucht. Haben sie zusammen ausgesucht.
Ah. Ich hätte niemals ein Grand Cru mitgebracht.
Hervorragend, Stefan. Super.
Sehr gut, Andrea.
In der Nase ist das jetzt natürlich extrem würzig und sehr fleischig. Eigentlich fast Burgund untypisch. Ist auch frisch geöffnet. Wir haben das auch nicht dekantiert oder belüftet. Sehr massiv.
Ja, erstaunlich.
Mhm. Dunkle Beeren, aber null unreif, so wie 13er oft sind und hart. Mhm. Sogar schon relativ offen.
Man müsste fast mal fragen, ob der das unberappt.
Immer. Also soweit ich weiß, ist Chien de Pension immer.
Man riecht und schmeckt auch so ein bisschen so eine grüne Note. Oder
wie, ja, das liegt dazu vielleicht am Jahrgang, aber eigentlich ist es immer ohne Rappen. Mhm. Eher kalt mazeriert. Mhm. Eher auf der fruchtigen, so fleischigen Seite und nie auf der. Ja, aber super. Gewinnt mit Luft aus sich noch dazu. Ist auch relativ kühl. Ich schenke mir noch ein Viertel ein.
Aber das hat auf jeden Fall weniger Frucht wie das davor, oder? Oder bin ich jetzt, habe ich mich jetzt von deinen Worten täuschen lassen? Aber das
ja, es hat weniger Frucht, oder? Ja. Weniger Frucht für Burgunder, aber super massives, dichtes. Zeigt sehr gut an. Sag mal, was passiert eigentlich bei euch jetzt noch so in der Zukunft? Jetzt kommt ja das, also wir sind ja gerade mitten in der Eröffnung des Chateau Royal. Mhm. Was passiert da jetzt damit? Also es ist ein Boutique-Hotel, das ist das Wort, das du so sehr schätzt wahrscheinlich, Boutique. Die Boutique.
Aber was soll damit passieren?
Ja, weiß ich, was sind Ziele? Hast du Ziele oder ist jetzt eröffnet? Jetzt das kommt das nächste Grand Royal irgendwo.
Ja, genau. Mach ich ja. Hamburg. Hotel ist fertig. Ja.
Und wann genau macht es auf für die Öffentlichkeit?
Das Hotel? Das Hamburger Lokal. Das Hotel ist offen.
Es ist schon offen?
Ja.
Okay, Leute, also das Hotel ist offen. Nur, dass ihr Bescheid wisst.
Aber wie man natürlich weiß, ist es sehr schwer, Mitarbeiter zu finden. Und wir arbeiten so mit halber Kraft im Moment.
Ja. Könntest du ja SP draus machen?
Hat nicht 7 Tage offen mit Frühstück, Mittagessen und Abendessen, sondern es hat 4 Tage offen. Abends und tagsüber gibt es eine Barkarte.
Also
Frühstück
Leute
nebenan im Einstein.
Und das Restaurant wird wieder gemacht. Also die Küchenchefin ist die Victoria Elias Dottir.
Genau, wie
also wieder Dottir.
Das ist auch unsere Partnerin, Geschäftsführerin, Mitgeschäftsführerin, Co-Geschäftsführerin und Küchenchefin.
Und ist dann auch wieder für à la carte People erreichbar. Ja, auf jeden Fall. Nicht nur für Hotelgäste, sondern für alle.
Ja, für alle. Das Restaurant ist sogar relativ groß. Ich weiß aber nicht, wie viele Sitzplätze es hat. 100, ungefähr 80. Bar gibt es, Ja. Barfood auch. Victoria hat den ersten veganen Burger gemacht. Was? Mit einem Pilz, der mir geschmeckt hat. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass es sowas gibt, dass mir das schmeckt. Aber das hat wirklich gut geschmeckt. Ne?
Ist das vielleicht nur vegetarisches Restaurant? Oder?
Also fleischlastig wird es nicht sein. Fleisch gegen Null.
Heißt jetzt, es gibt ein Entrecot, geliefert aus dem Grill Royal oder gar nichts?
Ja, dass Victoria aus Island kommt. Es wird sehr viel Fisch geben. Ne? Und wir werden versuchen, mittags eine wahrscheinlich rein vegetarische Karte zu machen. Und das finde ich gut, weil mittags sollte man eigentlich leicht essen, wenn man dann danach noch ins Büro muss. Und bekömmlich. Und ich unterstütze das sehr. Finde ich toll.
Und teilt ihr euch da die Weinkarte beim Grill oder habt ihr da einen eigenen kleinen Keller angelegt?
Nein!
Habt ihr da eine eigene einfach gemacht, mehr oder weniger?
Da ist der liebe Alex, der früher auch bei uns war. Und der hat seine eigene Weinkarte aufgebaut.
Und eine Sache wollte ich unbedingt noch fragen. Willi wird da zwar nicht mitkommen, aber ich bin auch wieder bei der La Paulée am 31.10. Mhm. Und jetzt wollte ich mal fragen, ob wir den Leuten da draußen mal erklären können, was das ist.
Ach so.
Weil ich weiß es nicht, wie ich es erklären kann.
Es ist angelehnt an das La Paulée im Burgund. Das ist im Endeffekt das Erntedankfest der Winzer, richtig, Willi?
Ja.
So kann man das doch nennen. Wo sich die Winzer treffen und zusammen essen und trinken, mehr oder weniger. Oder?
Ja, vollkommen richtig. Ich glaube, Curly, du hast das sogar schon mal in einem deiner Curlys Weinwörterbücher erklärt.
Ich glaube nicht.
Okay. Nee. Und das
aber mache ich jetzt.
La Paulée de Berlin wird organisiert von Sébastien Vesantin. Mit Winzern aus Frankreich. Also nicht nur aus dem Burgund,
tatsächlich ist es, ist es ja, er lädt seine Winzer
ein,
die er vertritt in seinem Laden Vinsauber hier in Berlin. Und da kommen dann, ich weiß nicht, wie viele Winzer kommen dieses Jahr? 65, glaube ich.
Wow. Ja, sowas.
Und jeder Winzer bringt ein paar Flaschen mit, die er mit den Gästen, also und seinen Winzerkollegen teilt. Und ausschenkt. Und dieses La Paulée haben wir dann auch nochmal neu interpretiert auf Deutschland. Wir machen dann ein eigenes La Paulée mit deutschen Winzern.
Da komme ich dann wieder.
Und dieses Jahr
ein deutsches Winzerfest heißt das dann.
Alter, bin ich dabei.
Wird es wahrscheinlich nächstes Jahr wieder geben. Das war ein großes
dieses Jahr
Fest.
Ist es das Französische, richtig?
Genau.
Ja, ich war einmal, da durfte ich schon dabei sein. Ich fand es mega cool, wie man einfach so neben den Winzern saß und mit denen ins Gespräch gekommen ist und die mit ihren Magnumflaschen von Tisch zu Tisch gelaufen sind. Das war auf jeden Fall ein Erlebnis. Ich fand das auch so cool, weil der Winzer neben mir war einfach erst 28 oder 29, so ganz, ganz jung. Und ich fand das irgendwie beeindruckend, was der mir alles über Terroir und Böden erklärt hat, bevor ich bei Terroir noch die Letten war. Das war auf jeden Fall cool. Ich freue mich.
Glaubst du, es rund geht, wenn wir das einmal mit Österreichern machen?
Ja. In der Freundschaft dann.
So wie beim Französischen. Versteht keiner, aber die Weine sind super gut. Wann wird eigentlich mehr gesoffen? Sag mal, bei Geburtstagen oder bei Scheidungen?
What?
Es gab drei Männer mal bei uns, der eine hat seine Scheidung gefeiert und das war die höchste Wirtshausrechnung im Grill Royal ever.
Ja.
Also die muss richtig glücklich gewesen
sein. Die Scheidung draufkauen oder was?
Ja.
Ja, weil in Österreich hat das ja Tradition, da gibt es ja tatsächlich so die Scheidungspartys.
Echt?
Ja, also da ist man ja froh. Also ja klar, wenn die Scheidung durch ist, muss man saufen gehen. Die einen aus Frust, die anderen aus Freude. Und da hast du ja noch gar nicht begriffen, wahrscheinlich, wenn du vom Notar kommst, was dich so eine Scheidung eigentlich kostet.
Ja.
Und dann denkst du davor, wirfst du das ganze Geld mit deinen Freunden am Schädel.
Oder du hast halt reich geheiratet.
Ja, genau.
Reich geschieden, das kann natürlich auch sein.
Ja gut, das kann auch passieren. Aber wirklich, das war die höchste, wie hoch war die?
Das sage ich nicht.
Fünfstellig.
Ein hoher fünfstelliger Betrag.
Solider fünfstelliger Betrag. Gehen wir davon aus.
Finde ich hervorragend. Ich mag es immer ganz gern, wenn wir so E-Mails kriegen. Wir nehmen ja keine Reservierungen. Aber montags passiert das manchmal so, ja, wir kommen vom Notar und wir haben was zu feiern. Mhm. Ich weiß, ihr macht normalerweise keine Reservierungen, aber kann man heute eine Ausnahme machen? Das habe ich ganz gern, da mache ich vielleicht auch manchmal Ausnahmen. Häufig zahlt es sich aus.
Was ist das für ein Style? Yo, ich komme gerade vom Notar.
Naja, es gibt was zum Feiern, weißt du? Das ist dann ja, der Startup, in dieser Startup-Bubble, in der wir leben.
Stimmt.
Oder ein Firmenverkauf kann es auch sein.
Ja.
Und in der Regel geht es um viel Geld und beide Seiten lachen eigentlich. Ne? Das
freuen sich. Aber ich glaube, Scheidungen unterschätzen viele. Ja.
Manchmal gibt es ein böses Erwachen dann nochmal bei der Scheidung. Doppeltes.
Probably. Kann natürlich oft passieren, ja. Du, und was passiert jetzt als nächstes dann? Also, jetzt kommt Hamburg. Geht's dann noch weiter? Machst du auch noch ein Lokal, wenn du 80 bist?
Ich gehe in Rente.
Was schon ändert sich dann?
Vor 6 Jahren.
Dann kümmere ich mich noch mehr um meinen Weinkeller.
Dass er bald leer wird.
Ja, aber da kümmert sich ja im Moment eh mehr Andrea drum als du, oder?
Um meinen privaten Weinkeller? Nein, da kümmere ich mich drum.
Wirklich?
Ja, natürlich.
Und bist du da immer auf der Jagd, auf der Suche, falls dass du was Neues da reinstellen kannst? Oder passiert das einfach so? Mhm. Also schon so ein Hobby, so richtig.
Ja.
Nice. Hast du eigentlich auch einen Weinkeller wieder heim, Willi? Oder trinkst du mal
Weinkeller? Nein, ich sammle privat, ehrlich gesagt, überhaupt keine Weine.
Das überlebt nicht lange, das ist so.
Ja, ich bin so ein Gelegenheitstrinker, so wenn irgendwas ist.
Okay, so.
Naja, ich trinke bei jeder Gelegenheit.
Ja, okay, gut.
Ja, das ist schon so. Also, aber selber ja immer so 12er-Dinger kauft, dann weißt du nicht, wohin. Dann hier in Berlin wird das ein Haufen Geld kosten. Dann hört man immer Horrorgeschichten von Leuten, die ausgeraubt wurden. Nein, also ich kaufe es mir dann, wenn ich es brauche. So irgendwie so. Also wirklich bei der Gelegenheit quasi.
Dann trinkt man es auch.
Ja,
aber ich finde ja auch, dass ein privater Weinkeller ganz viel mit einer Sammelleidenschaft zu tun hat. Das hat ja gar nicht unbedingt damit zu tun, dass da jetzt ungeheuer teure Weine liegen oder so. Finde ich nicht, aber man hat die Chance, sie so reifen zu lassen, wie man es gerne hat, zum Beispiel. Oder man hat die Chance, einen Wein frisch zu trinken, ein bisschen gealtert und dann sehr alt. Und das bringt ja den Spaß, ne? Ich habe wahnsinnig Freude daran. Aber ich finde überhaupt nicht, dass es mit Geld zu tun hat. Vielleicht ist der eine oder andere Wein auch sehr teuer, aber ich würde sagen, im Bereich von 50 Euro plus minus, aber eher deutlich plus, findet man schon sehr, sehr gute Weine.
Das ist geil. 50 Euro EK plus, findet man schon trinkbare.
Gehe jetzt nicht los und kaufe, das ist nicht meine Kragenweite, ich kaufe jetzt nicht Subskription Mutter Rothschild, eine Kiste mit 12 Flaschen.
Curly, Wein, das Wörterbuch.
Subskription. Das Modell des Subskriptionskaufs, was für ein Wort, stammt aus dem Bordeaux, wo es eigentlich en primeur heißt. Finde ich viel besser. Dabei ging es darum, dass die Chateaus die Weine bereits verkaufen, bevor sie fertig sind. Das war früher, als die Preise für Wein noch nicht so astronomisch waren, für die Liquidität wichtig, da das Geld schon reinkam, bevor der Wein noch 2 Jahre im Fass lag. Für die Kunden kann das System auch Vorteile haben, weil die Preise manchmal nach Veröffentlichung des Weins steigen. Zum Beispiel, wenn Robert Parker 100 Punkte verleiht. Oder Willi bei Terroir Adiletten sagt, der ist geil. Ehrlicherweise muss man aber sagen, dass es zum Beispiel vom Bordeaux-Wein solche Mengen gibt, dass das System nicht mehr unbedingt zeitgemäß ist. Und die Raritäten aus dem Burgund bekommt man auch per Subskription nicht. Schade eigentlich.
Mache ich nicht, ganz ehrlich. Und früher hat man das ja gemacht. Und dieser Sammler, den ich vorhin angesprochen habe, der hat das natürlich in den 80ern oder 70ern gemacht. Was hat da ein Mutter Rothschild gekostet? 50 Mark? würde ich sagen, das war überhaupt nicht teuer, hat da niemand getrunken. Oder wenn man mit dem noch früher, ich habe den Franz Keller noch kennengelernt, den Papa von Fritz, der Opa von Friedrich, der hat ja als erster überhaupt angefangen, Bordeaux nach Deutschland zu holen und einen Keller aufzubauen. Und das wollte ja in den 50ern, als er damit angefangen ist, niemand trinken eigentlich, ne? Es war ein unglaublich kleiner Kreis, der sich dafür interessiert hat. Genauso wie mit der Kunst. Ich sammle ja ein bisschen Kunst und so. Als ich nach Berlin gekommen bin, und da gab es vielleicht 5 Kunstsammler. Heute gibt es 5000 Kunstsammler in Berlin, schätze ich. Oder keine Ahnung, 1000 mit Sicherheit.
Gibt es bei Kunst eigentlich so die gleichen Werte wie bei Wein? Also dass du sagst, okay, das wird jetzt sicher, ich meine, es gibt ja genug Leute, die sammeln Wein nur aufgrund von Geldanlagen. So, die wissen ganz genau, das kaufe ich, das wird mehr wert oder das hält den Wert. Ist es bei Kunst auch so sicher, dass du sagst, okay, du kaufst von dem Künstler und du bist da sicher, dass das einen Wert erhält? Oder ist das?
Wenn du den richtigen Künstler sammelst, schon, aber ich finde, das dürfte niemals der Antrieb sein. Also ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass ich einen Wein kaufe, weil er sich positiv entwickelt. Also interessiert mich überhaupt
nicht. Außer im Geschmack.
Kunst. nein, nie. Ja, weil da müsste man Subskription Bordeaux kaufen, die großen Burgunder. Ja. Weil da, wenn du dann da dran kommst, dann hat man da sicherlich eine positive Entwicklung. Aber das interessiert mich persönlich nicht. Ich weiß nicht, machen wir das? Nein. Im Grill Royal, Andrea.
Also Bordeaux-Subskription noch nicht mehr. Burgund kauft man, weil man es halt nicht mehr bekommt.
Dann kriegst du es nicht noch, genau.
Naja, aber als wir damals gemeinsam die Palette Stählemühle gekauft haben, haben wir uns schon gefreut, dass das jetzt das Vielfache kostet.
Was heißt Subskription genau? Also, dass man jedes Jahr eine gewisse Anteil
hat. Erklär es nicht, wir machen das einfach in Curlys Weinwörterbuch.
Yes. Okay.
Aber ich finde das auf jeden Fall, das habe ich jetzt schon öfter gehört, dass eben Weine, die vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren noch nur in einem kleinen Kreis beliebt waren, jetzt die angesehensten oder meistgetrunkensten Weine sind. Es scheint sich also immer weiterzuentwickeln sozusagen. Mhm. Wahrscheinlich sind die Weine, die jetzt
es voll angesagt sind. Es trinken auch viel mehr Leute Wein.
Das stimmt,
als vor 15 Jahren.
Stimmt tatsächlich, ja.
Weg du von hast der vor Kiste 15 Bier. Jahren auch nicht über Wein trinken nachgedacht.
Da kannst du den Weißherbst ganz unten aus dem Regal. Aber ja, das stimmt. Meint ihr, dadurch, dass mehr Leute Wein trinken, auch die Flaschen rarer werden, die guten, weil die mehr weggetrunken werden und deshalb teurer auch? Meinst du, es hängt auch damit zusammen?
Aber ich finde zum Beispiel gar nicht unbedingt, dass Wein so viel teurer wird, wenn man also es gibt ja Leute, die aus Kellerauflösungen Weine anbieten. Da ist es teilweise erstaunlich günstig, was man da schießen kann. Ne?
Aber es ist nicht mehr so günstig wie vor Jahren.
Ja, das weiß ich nicht. aber trotz alledem kann man ja auch einen tollen Bordeaux aus den 80er Jahren, da gibt es was für 100 Euro oder so.
Echt?
Würde ich sagen, Andrea, sag ich es richtig?
Beim Einkaufen oder?
Im Einkauf, ja. Gibt es.
Ja.
150.
Wenn man sich da ein bisschen auskennt, dann da ist immer mal irgendwie was dabei, wo man sagt, wow, das ist günstig und da schlage ich jetzt zu. Findest du immer was.
Und bei so Kellerauflösungen, die du gerade angesprochen hast, wie kommt man an sowas ran? Weil man dann Leute kennt, die den kennen, der den Keller auflöst, oder gibt es dann eBay Kleinanzeigen für Weinkeller? Oder?
Ja, es gibt tatsächlich so Spezialisten in Deutschland, die immer wöchentlich Sachen rumschicken. Wie heißt der Karl Dörfler? Wie heißt sein
Champer.
Champer mein Français.
Français, genau.
Ja. Und da ist immer was Interessantes dabei. Das ist auch gut kalkuliert. Also ich finde, das jetzt kann man immer mal ein Schnäppchen machen.
André. Und es sind dann einfach Weinkeller von Leuten, wenn jemand verstorben ist oder wenn jemand
zum Beispiel, sagt, oder wenn jemand alles verkaufen abstoßen will.
Trinkgreif in Österreich macht das auch ganz gut. Ja.
Ja.
Ihr habt doch auch gerade einen Keller aufgebaut.
Ja, es passiert immer wieder, dass man halt ein Angebot dass bekommt, dass Leute keinen Bock mehr haben.
Aus Österreich.
Ich musste nicht Bescheid sagen. Wir konnten es alleine schlucken. Das ist natürlich immer praktisch. Wie ist das eigentlich? Überlegt man sich manchmal, so wie du, Andrea, wenn jetzt hier der Alte, wenn wir ihn liebevoll nennen, 8 Lokale hat, denkt man sich dann nicht manchmal, eigentlich wäre es geil, wenn man so Herrin über alle Weinkeller wäre? Oder das einfach zentral einkaufen wird, das Ganze? Weil gerade so bei Kellerauflösungen oder für einen Preis oder bei gewissen Händlern wäre das ja unglaublich praktisch, wenn man sagt, man nützt die Synergie von allen Läden oder von 5, 6 Läden und sagt, man kauft gemeinsam ein, hat ein zentrales Lager, gibt jedem das, was er will irgendwie. Oder ist das, sind dazu die Läden zu verschieden?
Wahrscheinlich sind die Läden teilweise zu verschieden.
Ja, auf jeden Fall. Das ist eine Handschrift. Ja. Also ich meine, kannst du ja nicht sagen, wir haben nur einen Maler und wir malen immer das gleiche Bild. Ja, also, sondern das ist eine Handschrift. Ja, das ist unterschiedlich. Es sind auch ganz andere Beweggründe, weswegen man das und das gut findet oder in die und die Richtung einschlägt. Ne? Und was macht die Freundschaft aus auf der Weinkarte? Wie sieht das im Hotel aus? Auch interessant. Alexander hat da eine schöne, oder wie viele vielleicht auch gar nicht wissen, habe ich auch einen Weinladen, der hat den sinnigen Namen Ex-Chateau. Und da sind wir spezialisiert auf Bordeaux. Und und da muss jeder irgendwie schon gucken, wie er das für sich entwickelt. Ja.
In dem Hotel, wenn es da viel vegetarische Sachen gibt, gibt es dann da auch, ich spinne jetzt mal ein bisschen rum, ist dann da auf der Weinkarte auch ein bisschen so was Naturweinmäßiges?
Ein wie bitte?
So Naturwein, geht es dann auch da in die Richtung ein bisschen auf der Karte?
Ja.
Und dachte ich mir, das finde ich auch ganz nice zwischendurch manchmal. Trinkt ihr auch manchmal sowas Naturmäßiges, Petnat-mäßiges, oder ist es so gar nicht euer Ding? Nicht schlimm, finde ich. Ich mag keinen Wein.
Ich habe letztens tatsächlich einen von Gubi getrunken. Der war wahnsinnig gut.
Ja. Mhm. Du trinkst das sowieso gern, wenn man es da blind hinstellt, und wenn saure Weine sind, ist es ja auch nicht verkehrt.
Das ist halt der Punkt, wenn saure Weine sind. Oftmals ist
also ich
es
hätte
halt
nie, das war fast ein Orange-Wein. Ne? Und der Gubi, ich weiß nicht, ob du den jemals...
Ja, doch, habe ich oft getrunken.
Der ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Jazz. Ja. Und also ich hätte nie gedacht, dass mir das schmeckt, aber wie man weiß, der Gubi hat experimentiert ganz lange schon mit Betontanks. Mhm. Ne? Und hat das wirklich zur Reife gebracht. Das war 2018, glaube ich. Und ich habe den tatsächlich durch Zufall, irgendwie dachte, ja, was ist das denn? War im Keller, wollte eigentlich was ganz anderes machen da. Und habe den rausgenommen, habe den morgens geöffnet und in den Kühlschrank gestellt und abends getrunken. Das war sensationell. Ja.
Ich finde Naturwein immer am besten, wenn ich nicht schmeckt, dass es Naturwein ist.
Genau.
Ja, aber ich habe mir auch gar keine Gedanken darüber gemacht. Ja. Ich habe nur gedacht, was ist das denn und so, kenne ich gar nicht. Und bei Gubi weiß man immer, dass man dem sehr viel Luft geben muss. Und mir hat es gut geschmeckt. Er hat halt häufig bei Naturweinen, hat es ganz häufig überhaupt nichts mehr mit Wein zu tun. Weil man kennt überhaupt gar keinen Wein mehr. Das schmeckt eigentlich wie ein gestreckter Orangensaft. Irgendwie sowas. Das hat aber nichts mehr mit Wein zu tun. Und das finde ich ein bisschen schade, weil wir ja immerhin da auch über Kultur geredet haben. Und diese Kulturgeschichte ist ja mindestens 5000 Jahre alt. Und dass man da jetzt so losgeht und dann sagt, ja, jetzt machen wir einen Wein, der schmeckt wie eine Limonade. Klar, das wird irgendwann dazugehören. Ich weiß aber nicht unbedingt, ob es richtig ist. Also der von dem Gubi, den ich am Sonntag getrunken habe, das war auf jeden Fall ein Wein.
Du hattest ja auch mal die Idee, in Südfrankreich einen Weinberg zu kaufen.
Das würde ich immer noch gerne.
Okay.
Aber ich will ja in Rente gehen.
Ja.
Aber vielleicht macht Andrea
ich
das.
Ich übernehme das ja.
Okay. Sofort. Dann haben wir jetzt schon gekauft.
Weinberg in Südfrankreich, sehr gut.
Ja, bin ich.
Das kriegen wir ja nicht.
Trinkst du jeden Tag Wein eigentlich?
Mehr oder weniger, ja.
Ja, und
sag's, wie ist so der Impact? Willi, du auch.
Wie bitte?
Ja, schon, aber ich bin ja noch jung.
Also jeden Tag sollte man nicht Wein trinken, aber mehrmals die Woche schon.
Aber du schaust ja jetzt nicht schlecht aus, also tut er ja offensichtlich nicht, das tut er gut.
Muss ja in Maßen getrunken werden. Ja.
So ein bis zwei Flaschen pro Tag, oder?
Also niemals mehr als drei.
Wie geht das?
Nein, man muss schon morgens gut aus dem Bett kommen, ne? Sonst war es ein Glas zu viel.
Das stimmt, ja. Ist immer ein Glas zu viel. Schön. Habt ihr euch noch Gedanken gemacht über Curlys Thema Musik?
Sollten wir das?
Na, hörst.
Ja, ihr könnt einen Track in unsere wunderbare Spotify-Playlist einfügen. Einfach irgendeinen Song, den ihr
gerne hört.
Da habe ich mir wirklich keine Gedanken drüber gemacht.
Ja, ist kein Problem.
Große Überraschung, hat das Briefing nicht funktioniert.
Gab es ein Briefing?
Schlögl hat versagt. Ja. Habe ich nichts. Ich habe euch schon geschrieben, einen Song, oder? Echt? Ne?
Ja, ich wusste es nicht.
Ja, dann sei halt spontan. Nein. Was hörst du denn gern?
Ja. Ich höre immer nur die alten Kamellen.
Ja. Gut, wir brauchen was mit Substanz in der Playlist.
Ja. So. Aber wenn ich ehrlich bin, wenn ich zu Hause habe ich gerne das Radio an und hört man sehr viel Klassik mittlerweile.
Das letzte Mal, als ich bei dir am Land war, haben wir gehört Pink Floyd.
Nee.
Nicht. Doch?
Ich meine, ich kann es mir anhören, aber es muss jetzt nicht unbedingt sein.
Hast also, du das angemacht, Willi?
Ja, ich habe da die Plattensammlung durchstöbert.
Ja, aber ich bin dann mehr so Doors, Led Zeppelin, Stones Fan.
Ja, Led Zeppelin ist doch super.
Für mich Kult. Das ist der einzige Mensch, von dem ich auf die Knie gegangen bin.
Echt, wer?
Das ist der Gitarrist bei uns im Grillmann.
Krass.
Ja. Led Zeppelin war im Grill?
Und bei Neil Young habe ich auch eine ganz tiefe Verbeugung gemacht.
Krass. Welcher Gitarrist war im Grill? Von Rolling Stones oder von Led Zeppelin?
Nein, von Led Zeppelin. Wie heißt er? Jimmy, wie heißt er? Wie heißt er bitte?
Gitarrist.
Jimmy Page.
Ja.
Ha, das ist echt krass. Ja, das ist wild. Ja, dann würde ich sagen, machen wir einen Led Zeppelin-Song in die Playlist mit einem ordentlichen Jimmy Page.
Hold oder Love.
Das finde ich gut.
Da gibt es bestimmt einige.
Passt ja auch gut zum Grill. Hold oder Love finde ich super. Haut's gut hin.
Klick. Eingefügt und alle da draußen jetzt bitte dieser Playlist folgen. Dankeschön.
Gibt es noch Fragen, die ihr mitgebracht habt für Curly und mich?
Dich soll ich was fragen?
Na, lieber Curly. Du, lieber Curly.
Ist alles offen.
Leider nichts vorbereitet.
Das ist kein Problem.
Ich ja. Auch nicht. Tut mir leid.
Wahnsinn. Die SMS einfach überlesen.
Ja.
Wenigstens habt ihr Wein mitgebracht.
Der von was?
Ich habe das Wichtige konzentriert.
Grand Cru.
Ja. Glaubst du, das entschuldigt das jetzt, oder was?
Vieles.
Ich sage 2013.
Und dafür aber ganz gut.
Ja.
Er schenkt sich jetzt gerade das dritte Mal nach, um das den Hörer mal klar zu machen. Mir hat er noch nicht einmal eingeschenkt. Ich muss aber bei Andrea mittrinken. Ja.
Ja, weil du nur schüttest. Kann man ja nicht wegschütten, das Ding. Na gut, auch keine Fragen.
Was, alle Wünsche des Glücks.
Top vorbereitet heute.
Ich habe aber noch eine Frage.
Ja, super, hau rein.
Ich brauche heute Abend um 19 Uhr noch für zwei Personen.
Dein Ernst?
Ja.
Oder war es nur ein Test jetzt?
Es ist ja erst 13:51 Uhr. Es ist ja auch erst 13.51 Uhr, da wird man noch was klar machen können das für den Stammgast.
Na, aber...
Der bei euch das erste wirklich massive Weinerlebnis hatte.
Das ich war dabei.
Krass. Das war echt krass, ja. Ich weiß sogar noch, du warst schon an der Tisch. Ich weiß auch noch, an welchem Tisch. Ja, ja, das war krass. Und letztens war ich da und saß an einem Tisch und dann dachte ich so, hä, das kenne ich von Instagram, dann gucke ich so und dann saß einfach eine Woche vor Dua Lipa genau an meinem Platz und ich dachte so, wow, okay, krass, habe ich immer so viel gemacht, genau nachgestellt, wie sie da so. Das fand ich schon krass.
Ja, und dann soll mir noch einer erklären, dass ihr keinen Promi-Bonus habt. Ja, Jimmy Page, Dua Lipa, Brad Pitt, Channing Tatum, jedes Wochenende irgendwie da. Geil. Ja. Kannst du ja ruhig so überspielen, aber recht hast.
Aber ich habe trotzdem ein bisschen nachgestellt, ja, du hast recht.
Ja. Komm mal bei dir, Stefan, ich habe da noch eine Frage. Eigentlich irgendwann noch, du bist ja fanatischer Vogel- und Traktoren-Fan.
Was bin ich?
Du bist ein großer Vogel-Fan.
Ja.
Ja. Ist das dann bei dir dann das Rentner-Hobby eigentlich? Gehst du überhaupt in Rente? Irgendwann, ja, oder?
Sehr bald. Ich bin zu alt für all das.
Und dann gibt es Traktoren und Vögel.
Jungen Menschen das Feld überlassen. Aber trotz alledem muss man sich ja geschäftlich immer noch ein bisschen weiter darum kümmern. Ja.
Also du wirst dann am Papier in Rente gehen, aber trotzdem noch jeden Tag vor Ort sein.
Eigentlich ist es ja so, für mich ist es ja toll, ich kann kreativ sein und Dinge erfinden und mir Leute suchen, die mich dabei unterstützen. Im besten Fall. Und das macht mir Spaß und deswegen hat man ja, das ist jetzt wahrscheinlich irgendwann, hat man ganz schön viele Lokale da ins Leben gerufen. Und aber das macht doch Freude, aber irgendwann muss man auch mal aufhören. Und aber ich bin wahnsinnig gerne auch auf dem Land, in so ein kleines Häuschen. In so einem kleinen Dorf und da bin ich auch sehr gerne.
Aber ich finde, das zeichnet dich auch aus, weil ich selten, Entschuldigung, dass ich dir ins Wort falle, aber ich habe selten jemanden kennengelernt, der so für Leidenschaft lebt oder so leidenschaftlich lebt, weil auch als ich das vorher erwähnt habe mit dem zentralen Einkäufer, eigentlich wäre das wirtschaftlich für jeden normal denkenden Menschen komplett normal, dass er sagt, wir haben jetzt einen zentralen Einkauf für alle Lokale, die wir haben. Wir haben das, wir haben das. Aber du denkst da ganz anders. Du denkst eher nach Leidenschaft so, ja nein, da passt das ein bisschen besser, hier passt das ein bisschen besser. Und vielleicht passt es auch deshalb ein bisschen besser. Aber es ist schon eine ganz eigene Art des Denkens, vor allem in der Gastronomie. Und ja, ich glaube, deshalb arbeite ich auch so gern mit dir, obwohl ich selten mit dir jetzt arbeite. Aber deshalb war das, glaube ich, ein ganz, ganz gutes Match so. Mhm. Und einmal Danke sagen.
Ja, nice. Aber man vielen weiß Dank. Ja auch, dass man dem Willi nicht mehr helfen braucht. Die Freundschaft ist jeden Abend proppenvoll. Und wenn ich da mit meinem Hund komme, dann komme ich gar nicht mehr rein. Da gehe ich eigentlich dann rückwärts wieder raus und denke, dem Mann brauche ich jetzt nicht auf die Nerven zu fallen. Der hat genug zu tun.
Aber die Kunst.
Deswegen komme ich immer gern auch um zwischen 4 und 6 vorbei. Aber da bist du oft beim Sport.
Wenn ihr noch zuhört.
Oder am Vorbereiten.
Ja.
Aber die Kunst in der Freundschaft hast auch du ausgesucht, oder?
Wie bitte?
Die Kunst in der Freundschaft hast auch du ausgesucht.
Das war ein gemeinsames.
Gemeinsames.
Nein.
Ja, genau so wie du die Bar geplant hast. Alles gut.
Der Pullover dort.
Der ist von Stefan.
Legendär.
Also eigentlich von Jon Bock, aber den hast du gehangen.
Ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Ich
würde ich auch sagen.
Sehr gefreut.
Freude, Dankeschön.
Hoffentlich checkt heute noch einen Tisch für den Curly.
Kriegen wir hin.
Und für den Rest.
Ja.
Ich glaube, ab jetzt haben wir immer Freitische.
Was?
Ab jetzt haben wir immer Freitische. Also wenn von den ZuhörerInnen und Zuhörern jetzt irgendjemand einen Tisch im Crédit Royal braucht, einfach Terroir und Adiletten dazu sagen am Telefon oder im Mail, dann geht es ein bisschen leichter.
Weil ich doch nichts heute Abend.
Hey, vielen Dank, dass ihr da wart. Es hat uns sehr gefreut. Danke für die tollen Weine. Und ich würde sagen, wir sehen uns im Grill.
Ja.
Jo.
Tschüss.
Prost.